komm, wir bauen unseren neuen Modus. So oder so ähnlich haben sich das die Herren, vermutlich sind es nur Herren, von den Super League Clubs vorgestellt und sind zusammengesessen mit dem Ziel, dass man die Wirtschaftlichkeit der Vereine ein bisschen stärken kann. Fabio und ich haben uns heute die Frage auch gestellt, wie dass wir den Modus haben können, allerdings nicht nur aus wirtschaftlichen Aspekten, sondern auch einfach um die Sportlichkeit in der Super League können zu erhalten. Das ist unsere Diskussion, die wir heute beim Thema führen. Und dann haben wir eine Super League-Runde mit zwei Derbys und einem Spitzenkampf ohne Spitzenreiter. Spannende Situation oben und unten und in der Mitte. Das wollen wir nicht verpassen, darum bleiben dran. Das sind Stammtisch-Trainer. Herzlich willkommen am Stammtisch. So, Fabio, herzlich willkommen. Du siehst ein bisschen müde aus, muss ich sagen. Alles gut bei dir?
Ja, es war ein strenges Wochenende.
Strenges Wochenende.
Unabhängig vom Fußball, strenges Wochenende. Also von dem her.
Ja, doch. Fußball ist aber auch einiges gelaufen. Also überhaupt, seit wir das letzte Mal hier zusammengekommen sind. Also das heisst, ich muss sagen, ich war noch einmal nicht da gewesen. Und dann haben wir ja noch Nazi-Pause gehabt, wo wir ja unsere sensationelle Sendung mit dem Fox, mit dem Patrick Folletti rausgegeben haben. Die es nicht gelassen haben, es ist wirklich recht, recht geil, ist ja der Goalie-Trainer von der Nationalmannschaft und vorher selber lang Goalie gewesen. Und er redet recht so ein bisschen aus dem, sagt man dem, Neidrückchen, oder sagt man dem einfach so ein bisschen
Background? Nähkästchen, glaube ich.
Nähkästchen, gell? Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Schweizer Wort dafür gibt.
Neikästli.
Neikästli schon, oder? Passt ja. Nicht schlecht. Nein, er erzählt recht geil, wie das so abgeht. Ja, die ganze Organisation, beziehungsweise halt eben auch so in der Kabine und so weiter, über Ernährung auf den Inseln im Fußballbereich und so. Sehr, sehr geil. Wer es noch nicht gehört hat, unbedingt hören. Ich würde es hören, wenn ich es nicht selber geführt hätte, das Interview.
Böse Zunge behauptet, er hat auf uns gehört, weil wir haben ja den Omlin so gehypt in der letzten Sendung vorher. Und wer hat in der Nazi gespielt im ersten Spiel von Anfang an? Der Omlin.
Voilà.
Vielleicht hat das auch noch ein bisschen dazu beigetragen.
Wir haben auf einen beängstigenden Einfluss auf das Fußballgeschehen in der Schweiz. Ja, ich habe es gesagt, ich habe mega viel Mitbringsel. Ich weiß nicht, wir haben ja eigentlich dürfen wir nur jeden eins mitbringen, aber es ist mir so schwer gefallen. Mal schauen. Der Adi ist schon nicht da, das heisst, vielleicht soll ich dann noch eins von ihm übernehmen oder so. Aber ich würde von dem her sagen, ich fange mal an, nachher tun wir dies so einbetten in zwei von mir, wenn das genehm ist.
Wie ein Sandwich, perfekt.
Wie ein Sandwich, ganz genau. Hey, also, wie gesagt, es war so für mich recht schwierig gewesen. Du jetzt mal schnell sagen, was.
Ach, scheinbar auf Adi, oder was?
Ja, wirklich voll. Nein, komm, ich bringe jetzt erstmal. Ich habe zwei besonders geile. Das eine trägt den Namen René Vanek. René Vanek, René Vanek, der ehemalige Spieler, dann Trainer und Assistenztrainer, dann noch beim. Also Spieler und Trainer beim FCL Luzern und Assistenztrainer beim FC Zürich gewesen. Jetzt im Moment Trainer vom SC Kriens. Böse Zungen nennen es das neue Tasmania Kriens, weil die so ziemlich alles verlieren, was man kann. Jedenfalls, der Vanek ist Verwandte oder Freunde besuchen, so genau weiß ich das nicht, in Holland. Hat irgendwie müssen umsteigen in Amsterdam, am Schiphol. Ich kann gar nicht, wie man das ausspricht, aber der Flughafen von Amsterdam. Schiphol.
Schiphol, glaube ich.
Ah, das ist immer gut. Was ist echt ein Holländer im Podcast?
Ja, der ist schon gestrandet, darum weiß ich es.
Ja, okay. Ja. Also ich war schon ein paar Mal da und dort kann man sich auch ein bisschen verlaufen und so weiter und ein bisschen umeinander laufen. Das hat er dann gemacht, weil er musste warten und ist dann von zwei Polizisten angehalten worden, hat müssen seinen Ausweis zeigen, ist neuestens kontrolliert worden. Und was dann wieder haben lassen, hat er gefragt, ja, was jetzt genau so das Thema ist, wieso das jetzt rausgenommen haben. Und er sagt, ja, sie hätten den Auftrag bekommen, am Flughafen nach Obdachlosen Ausschau zu halten und er hätte einfach perfekt in das Profil hineinpasst. Ja, wer der René Vanek könnte, hat keine Ahnung, wie die Polizisten auf das können kommen. Ja, böse zu. Oder vielleicht wäre das dann der Grund gewesen, gerade beim nächsten Barbershop mal vorbeischauen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen sein Stil, wie er aussieht. Und das ist ja irgendwie auch geil. Aber geile Story auf jeden Fall.
Hat nicht der Bernhard Albsteg, da der FCL-Investor, mal so einen Spruch rausgehauen, er würde den nie anstellen, weil er eben genau so aussieht, wie er aussieht?
Ich denke, ist so die lange Haare gegangen, genau, aber das stimmt schon. So ein, ja, genau.
Auftreten und so.
Also es ist mehr als jemand in dem Fall, der das sagt. Dann würde ich mir mal Gedanken machen. Also René Vanek. Oder als sein Barber. Ja, ja, gut, von René Vanek kommen wir zu dir. Du hast weniger Haar und fast kein Bart, aber sicher eine gute Story.
Spannend ist, die Story, die ich mitbringe, ist vom letzten Freitag. ist ein heikles Datum. Ich weiss, man sollte nicht alles glauben, was am letzten Freitag rausgekommen ist. Aber ich habe es auch nachgelesen gehabt, dann in anderen Format und so, also auch an einem anderen Tag noch rausgegeben worden ist. Es geht um die deutsche Bundesliga und die ganze Corona-Geschichte. Und sie haben einen Wirtschaftsreport rausgegeben von der ganzen Liga, also die erste und die zweite Bundesliga zusammen. Und aus dieser Reportage ist herausgekommen, dass sie aus der Spielzeit 1920 und 2021 ein Umsatzminus von der ganzen Bundesliga von über 1 Milliarde gemacht haben. Jetzt muss man sich einfach geben, denen fehlt jetzt einfach 1 Milliarde im Budget von all diesen Fußballvereinen, die sie eigentlich in dieser Zeit hätten können einnehmen. Und jetzt ist einfach das weg. Dank Corona, wie auch immer.
Ja, das ist ein rechter Hurenplatz. Also man hat es ja gewusst, beziehungsweise ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass es noch alle Vereine gibt, weil wo es dann so die ersten Geisterspiele gegeben hat, war ja eine grosse Diskussion gewesen, das werden nicht alle überleben. Es hat ja, man hat ja dann das erste Mal auch wirklich so auch in normalen Zeitungen ein bisschen lesen, was die so für Bilanzen haben und hat gewisse Vereine, die extrem scharf an der Kante gewirtschaftet haben. Und dann, wie du jetzt sagst, die Milliarden da und trotzdem gibt es noch alle.
Es spielt jetzt auch gerade in die jetzige Saison noch mit. Also sie haben auch in der Bundesliga jetzt die Saison ja noch ein Spiel gehabt, wo sie nicht vor vollen Rängen können austragen. Und ja, es ist krass. Es ist 95% ist gesunken, die Spieltagseinnahmen in der letzten Zeit. Muss ich das einfach mal geben, oder? Das ist irgendwie von 605 Millionen auf 35,5. Also das sind die Einnahmen, die sie jetzt gemacht haben in dieser Zeit. Und eben, fehlt halt einfach fett Geld. Und ja klar, die Bundesliga momentan ein Gesamterlös von 4,5 Milliarden. Also das ist schon sehr viel, aber es ist einfach einer, der weg ist, 1 Milliard. Ja, die Vereine müssen natürlich neue Möglichkeiten suchen. Haben es auch gemacht, ein bisschen kleinere Brötchenbacher und so. Und ja, ich bin gespannt, wie das dann rauskommt. Spielt natürlich auch die Schweizer Liga ein bisschen eine Rolle, gell? Wenn man so ein bisschen auf Transfererlös schaut. Früher hat man da schon noch den einen oder anderen Bundesliga verkauft für viel Geld. Das ist jetzt in der letzten Zeit auch eher wieder selten geworden. Hat es hier wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem zu tun.
Ja, und ich meine, die Bundesliga ist ja nicht die einzige Liga, die das so extrem gespürt. Ich meine, klar, es gibt noch Ligen, wo dann halt einfach Investoren haben aus Ländern, wo dank Öl und so weiter relativ egal ist, ob es jetzt Corona ist oder nicht. Aber grundsätzlich, denke ich, ist das etwas, was sich durchzieht. Und das merkt man aber auch, dass Transfertätigkeiten recht gesunken sind international. Also finanziell bin ich jetzt, ja, das ist, ja, also ich komme nicht überraschend, aber in dieser Höhe ist es natürlich erschreckend, definitiv. Und jetzt ist die Frage, was bringe ich noch für eins von diesen zwei? Also ich habe ja, auf dem Plan hatte ich ja noch Bayern München mit seiner 12. Einwechslung gehabt, das ist klar. Dann hatte ich Christian Eriksson sein Traum-Comeback gehabt. Ich hatte Italien gehabt, wo nicht an die WM kommt. Aber ich gehe ein bisschen weg von der grossen Bühne und gehe auf Deutschland in die 3. Liga. Und jetzt werde ich auch das wieder falsch aussprechen, obwohl ich es vorher eigentlich extra nochmal nachgelassen habe. Türkgücü, München. Ich weiss, man spricht es nicht so aus. Ich lese es jetzt so, wie es...
Man spricht es so aus. Türkgücü, ja.
Es ist so geil, du kannst Holländisch und du kannst Türkisch. Du kannst alles. Fabio, du bist ein Genie, verdammt. Wie auch immer, Türkgücü, München ist insolvent.
Ist also hast du doch einen Verein genommen, hä? Also jetzt ein bisschen später.
Ja, richtig, halt. Ja, aber dort hat es andere Gründe. Dort, das ist so eine klassische Investorengeschichte gewesen. Der gute Mann hat Hassan Kivran geheissen, wo die Mannschaft 2 Ligen weiter unten gekauft hat vor ein paar Jahren und massiv investiert hat, auch so für die Verhältnisse von Landesliga, Bayernliga und jetzt eben 3. Liga. Sind dort das Budget gehabt, wo sie bei den ganz Grossen in dieser 3. Liga gewesen sind. Und 3. Liga Deutschland ist ja doch schon eine Profiliga. Dort kommen die Spieler schon richtig Geld über. Und irgendwie, das hat er jetzt ein paar Jahre gemacht und jetzt hat es ihm einfach nicht mehr gepasst. Das heisst, der Erfolg hat sich halt jetzt dort nicht so eingestellt, wie er sich das gehofft hat oder nicht so schnell. Er hat auch Golden als relativ ungeduldig, dass relativ schnell auch Spieler rausgerührt hat und wieder neu gekauft hat, weil er wollte auf und zwar so schnell wie möglich. Jetzt hat er genug gehabt, hat hingeschmissen und das hat für den Verein bedeutet Insolvenz. Man hat Stadionmiete nicht können zahlen, das heisst, selber hat man eigentlich kein richtiges Stadion gehabt, aber man hätte können im Olympiastadion mal noch spielen, wo man etwa 1000 Leute gehabt, mehr nicht. Wie auch immer, long story short, wieso dass ich das Ganze bringe, ist, das hat jetzt massive Folgen für die Liga. Und das ist zwar bitter, aber ich finde es unglaublich spannend, weil man hat jetzt überlegt, okay, beim DFB, was macht man damit, mit den ganzen Spielen, die schon gemacht worden sind. Das ist jetzt 3/4 von der Meisterschaft sind gespielt, wie bei uns auch. Und man hat sich jetzt entschieden, es gibt eigentlich keinen anderen Weg, als dass man alle bisherigen Spiele für nichtig erklärt. Und das heisst, Verlierer aus dem Ganzen sind natürlich die, die jetzt gegen Türkgücü gewonnen haben. Gewinner sind die, die gegen Türkgücü verloren haben. Also das heisst, wenn du jetzt gewonnen hast, zweimal, dann hast du jetzt plötzlich 6 Punkte Abzug. Und das ist dann relativ ein Brocken im Aufstiegsrennen oder auch meinetwegen im Abstieg.
Ich glaube, Saarbrücken oder Mannheim, irgendeine von diesen Mannschaften trifft es recht hart.
Saarbrücken, die haben gerade 6 Punkte verloren. Kaiserslautern und Braunschweig haben, glaube ich, je 3 Punkte verloren. Gewinner ist sinnigerweise 1860 München unter anderem. Also das ist der andere Stadtclub. Türkisch ist ja aus München, habe ich glaube gesagt. Ein riesen Ghetto. Es ist jetzt auch so, dass zum Beispiel Kaiserslautern am letzten Spieltag kein Spiel mehr hat, weil sie hätten gegen Türkgücü gespielt. Das heisst, sie müssen ihre Punkte vorher schon einfahren und können den letzten Spieltag, wo es dann eben um den Aufstieg geht und um das Spielen im Moment, einfach am Fernsehen zuschauen und hoffen, dass nicht die Falschen gewinnen. Gleichzeitig hast du jetzt alle Spieler, die arbeitslos sind, wo jetzt aber im Moment keine Mannschaft suchen können. Das hat so die Spielergewerkschaft schon lange bemängelt, aber das ist jetzt tatsächlich so, weil das Transferfenster zu ist, dürfen die im Moment nie hinein wechseln. Erst wenn es wieder aufgeht. Ja, es ist ein riesen Ding. Gleichzeitig ist natürlich dann so Sachen wie Karten aus diesen Spielen, die bleiben bestehen, weil das wäre jetzt unmöglich, einem quasi eine Spielsperre, die aus dem heraus resultiert hat, wieder zurückzugeben. Also es ist wirklich ein riesen Zeug und das zeigt, also es ist jetzt zum Glück eine Situation, die wir nicht jeden Tag oder jede Saison haben. Aber ich habe so, eben es ist bitter, aber irgendwie ich finde es recht spannend, das Ganze jetzt von uns zu beobachten.
Ja, Xamax war ja bei uns auch mal so ein Thema gewesen.
Weißt du noch, wie man es dort geregelt hat? Hat man dort auch alle Spiele vernichtet geklärt? Ich mag mich gar nicht mehr so erinnern. Ich glaube, so heftig war es dort nicht gewesen.
Nein, das schon nicht. Und man hat als Fan glaub, den Gewehr weiss, was jetzt passieren könnte. Und für gewisse ist es eben auch besser gewesen und für gewisse weniger. Aber ja. Nein, ich weiss es auch nicht mehr. Aber so weit her und so lang her ist es aber doch der Mann.
Naja, das stimmt. Aber auch dort sind sie Investoren gewesen und das ist also das, wo man dann natürlich sofort gerade denkt, ah ja, wir haben auch in der Schweiz 3 Mannschaften, die von Investoren abhängig sind, wenn es auch meinetwegen Firmen sind, aber man fragt
sich dann auch, das ist ganz anders.
Komplett etwas Sky-Sun, wo der grösste GC-Fan ist. Der
hat früher schon in GC-Bettwäsche geschlafen.
Genau so wie der ganze Ineos-Vorstand und die Amerikaner in Lugano auch. Nein, es muss ja nicht so kommen, es gibt ja tatsächlich auch andere Beispiele, aber wir ja, eben, ich meine, was ist das? Ist es nicht Wiel gewesen, wo irgendwie auch so eine ähnliche Story hatte in der Schweiz? Nein, nicht Wiel, irgendetwas in der Ostschweiz. Nein, nicht Wiel gewesen. Weiß nicht mehr. Ihr da draussen, die zulassen, wissen wahrscheinlich gerade, mich und das kann nicht sehen. Wie auch immer, das sind unsere Mitbringsel gewesen. Ich glaube, alles Weitere tue ich jetzt vielleicht auf die andere Sendung, auf die nächste Sendung dann verschieben. Und wir tauchen doch ein in die Liga.
Ja, genau. Nein, nicht in die Liga, ohne.
Mann, jedes Mal. Das ist das Thema. Das ist das Thema, ja, genau.
Macht nichts. Irgendeines lehrst du auch, du.
Ja, aber ich sage, es gibt nichts Schlimmes im Leben als Veränderungen. Kann mich nie daran gewöhnen.
Veränderung ist auch ein mega gutes Stichwort. Man, unser Podcast beleuchtet den Fußball im Allgemeinen. Aber ich würde glaube schon sagen, ja, dass die Super League unsere Kernkompetenz ist. Und wenn natürlich in der Kernkompetenz Super League mal wieder eine Modusänderung ein Thema ist, dann hören wir natürlich ganz genau her. Schließlich betrifft das uns ja, weil wenn plötzlich 18 Mannschaften in der Super League spielen, dann wird unsere Sendung sehr wahrscheinlich 4-5 Stunden lang gehen.
Ja, und unsere Vorbereitungszeit auch.
Genau, und das will ja niemand. Darum schauen wir da doch, dass das mit dem Modus einigermaßen bleibt. Wir besprechen es jetzt natürlich. Aber es wird wieder viel diskutiert, wird lamentiert und viele Experten geben ihre Meinungen dazu ab. Und ja, du redest jetzt mal von einer Änderung, gerade aktuell von einer Änderung aufs Jahr 2023/24, also auf die übernächste Saison. Und ja, verschiedene Clubs fordern da eine Vergrößerung der Liga, weil sie dann mehr Planungssicherheit haben. Das ist mal ihr Credo. Und ich würde sagen, wir hören doch gerade mal dem Adi zu. Er ist heute nicht da, aber er hat mal seine Meinung uns kundgetan und wir spielen jetzt einfach schnell ein.
Ciao zusammen, danke Fabio für die tolle Aufgabenstellung. Ich kann leider nicht dabei sein, aber ich hatte eigentlich bei dem wichtigen Thema, wollte ich trotzdem meinen Senf dazugeben. Ja, für mich ist es relativ einfach. Ich werde auf ein klassisches Modell Aufstockung auf 14 Teams, vielleicht sogar 16 Teams, müssen wir anschauen. Je zwei Spiele, ein oder zwei Absteiger, jemand in Barrage. Ich glaube, es gibt genug gute Teams in der Nazi B, die könnten nachrücken und natürlich der Rattenschwanz, der mitzieht, auch in der Promotion League. Aber ich glaube, auch in der Promotion League hat es genug gute Teams, die könnten in die Nazi B rauf. Ich würde behaupten, es würde das Niveau in der Breite wirklich wieder stärken. Ich glaube aber auch vor allem, die Attraktivität würde höher werden, weil die hat jetzt schon ein bisschen abgenommen, muss man sagen. Und ja, alle Ideen, die richtig Halbierung von Punkten oder Liga gehen oder eine Vermischung zwischen Cup und Liga, das ist für mich einfach wirklich Müll. Ich weiss, ihr seid mega Fan von der Aufabstiegsrunde von früher. Ich bin es nicht. Ja, ich würde wirklich das klassische Modell haben.
Gut. Danke vielmals, Adi, für das Statement.
Danke, Adi.
Wir sehen, du bist auf, dabei. Ja, du bist auf der klassischen Schiene mit nicht gross Punkteteilungen und so weiter. Oli, siehst du es ähnlich oder siehst du da einen völlig anderen Aspekt als wichtiger?
Ja, ich muss vielleicht weiter vorne anfangen und das ist jetzt vielleicht, mache ich mich jetzt vielleicht nicht so beliebt, aber ich war früher einer der grössten Kritiker von diesem Modus gewesen und mittlerweile finde ich ihn so, wie er ist, eigentlich recht geil. Weil wenn ich, wenn ich in die Liga schaue, was wir im Moment haben, wir haben Spannung vorne, wir haben Spannung hinten und durch das, dass es so eine kleine Liga ist, ist halt Spannung um die europäischen Plätze ja, geht noch tief ins Mittelfeld rein. Und darum ist für mich so ein bisschen die erste Frage, wieso ist, woher kommt es, dass man das zwingend jetzt gerade muss ändern? Weil wir haben, wie gesagt, Saisons gehabt, die super langweilig war. Aber jetzt, im Moment, läuft es ja eigentlich für dich eine extrem spannende Liga. Oder wie siehst du es?
Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen der sportlichen Situation geschuldet. Jetzt haben wir aber, dass nicht nur eine Mannschaft, also momentan spielt auch noch eine um den Meistertitel, aber ja, es ist ein bisschen spannender geworden. Nein, es ist wirklich ein Wunsch von den Teams. Weil es schon damals, bei der letzten Veränderung, die wir eigentlich wollen machen, ist schon damals ein Wunsch gewesen. Und die Teams, also die 10 Superliga ist, nehme ich jetzt mal an, natürlich auf das Planungssicherheitsding abfahren und sagen, hey, wir müssen uns etwas ändern, weil es momentan wirtschaftlich ist es schwierig, wenn einer direkt absteigt und einer in die Barrage muss, dann können sie wie nicht planen, weil ja, man hat dann Angst, dass die Hälfte von der Liga, und so hat ja auch mal der Edmond Isotz, der alte Liga-Chef, ausgedrückt gehabt, spielen Basel und Ibe um einen Titel, alle anderen um den Abstieg. Ist jetzt die Saison ein bisschen anders rausgekommen, aber ja,
ja, das ist natürlich schon.
Grosse Credo von der Ding, so.
Die Frage ist halt auch da wieder die alte Frage, oder sportlicher Wettkampf versus finanzielle Sicherheit. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass man die Liga vergrößert, dann gibt es einfach eine Sicherheit halt für die Bestehenden. Also dann haben die Mannschaften, die jetzt irgendwo hinten dran sind, und das würde ich jetzt mal sagen, von Sion bis Lausanne, wissen dann einfach, okay, es hat vermutlich nochmal 2, 3, 4 Mannschaften, die definitiv schwächer sind als wir, und das sind wir irgendwo safe. Aber es ist ja irgendwo, ja, die Frage ist halt dann auch wieder, eben, was macht es mit der Spannung? Und das ist ja schlussendlich auch irgendwo eine Sicherheit, kommen die Leute noch ins Stadion, wenn du eine grössere Liga hast. Und die, das heisst, du hast dann einfach auch ein Mittelfeld, wo du vielleicht unter Umständen zum dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, nämlich im letzten Viertel, schon bereits irgendwo das Niemandsland bedeutet. Ich, wie gesagt, du hast vorhin schon gesagt, ich bin da kritisch eingestellt dagegen.
Ja, das verstehe ich natürlich. Aber wenn man es so ein bisschen anschaut, das ist wirklich auf der einen Seite die Wirtschaftlichkeit und auf der anderen Seite die Challenge, die man hat. Und das kann man wie, glaube nicht. Ich glaube, es gibt einfach keine richtige Lösung, wo man beides kann richtig schön mit reinbeziehen. Wenn man jetzt mal auf das österreichische Modell, ist immer wieder ein Thema. Mhm. Die Österreicher haben eine 12er-Liga, wo sie zuerst spielt alle gegen alle und dann wird gesplittet. 6 spielen um den Meistertitel, 6 spielen um den Abstieg, in der Abstiegsgruppe. Und eben, es werden Punkte halbiert. Es hat ein bisschen weniger Spiel. Und es hat dafür mehr Spannung, sagt man in Österreich. Wenn man jetzt ein bisschen vergleicht, also die letzten paar Jahre in Österreich ist die Spannung nicht wirklich kleiner geworden, grösser, die Spannung ist nicht grösser geworden. Red Bull ist auch jetzt schon fast wieder Meister. Und ja, für die Mannschaft unten geht es natürlich um mehr, weil man dann auch die Chance hat, grösser ist, dass man dann wieder in die Abstiegsrunde kommt. Und das würde ja dann wieder die Planungssicherheit von gewissen Vereinen tangieren.
Voll.
Die Zuschauerzahlen sind auch nicht merklich auf, also die Spannung ist nicht wirklich mehr. Darum ist mir so die Frage, wieso dass man immer das wieder bringt. Es ist halt eine neue Modusänderung und man hat das Gefühl, die Österreicher sind momentan europäisch so stark, weil das mit der Liga zu tun hat. Und wenn man jetzt die Liga ein bisschen anschaut, dann muss man sagen, nein, es hat eigentlich nur mit Red Bull zu tun, weil die einfach so viele Punkte schaufeln. Da hast du halt Martino und Graz.
Ich denke, sie haben ja schon auch immer wieder Mannschaften, die oben, also weißt du, europäisch, staunst du eigentlich schon auch. Sie liefern relativ viel. Und wenn du natürlich so die zwei Gruppen machst, die sie jetzt haben, und du hast eine Mannschaft, die sich konstant in dem oberen, was sie, du hast gesagt, sind 6 und 6, in den oberen 6 irgendwo können festsetzen, dann sind die natürlich auch konstant europäisch. Und das ist also ein bisschen das Problem, dass wir, ja, jetzt in der Schweiz vielleicht nicht einmal das Hauptproblem, aber mal, wir haben Basel, wo konstant europäisch spielt und jetzt in ein paar Jahren IB. Und die möchten durch das natürlich, wie soll ich sagen, die haben mal schon mal eine gute Startposition, weil du halt ja, wie gesagt, für das auch noch belohnt wirst, was du in den letzten Saisons gemacht hast. Und holen sich natürlich Spieler, die dort hineingehen, weil sie wissen, jetzt spiele ich ziemlich sicher europäisch. Und durch das hast du halt mehr Mannschaften, die sich dort festsetzen. Aber wenn dann mal ein Lugano, ein Luzern oder was auch immer, jetzt mal schauen, Zürich den nächsten Jahr irgendwo in den europäischen Wettbewerb kommt und dann wieder nicht, dann kann man sich dort in europäisch natürlich nicht festsetzen. Also ich glaube, das könnte so eine Hilfe sein, dass du halt wirklich durch das so ein bisschen die starken 6 auch überkommst und die tun sich dann dort oben duellieren. Was ich denke, so eine Splittung von der Liga kann es natürlich, wie gesagt, möglich machen, dass du eine grössere Liga hast, einmal dann die Hälfte von der Saison. Und das wiederum führt dann dazu, dass du nicht seit gefühlt 200 Jahren gegen die gleichen 10 Teams spielst, sondern dass du, wie gesagt, so ein bisschen Abwechslung hast und du gehst schon mal in ein anderes Stadion. Also mittlerweile ist es ja wirklich schon so, es wird ja niemand absteigen, aber mittlerweile ist irgendwie 3/4 von allen Fans zuckend mit der Schulter und sagen, okay, dann haben wir wenigstens mal einmal wieder ein anderes Stadion, eine andere Mannschaft. Weil ja, das ist halt schon so ein bisschen öde in der Schweiz, dass du halt, ja, dass es so wenig Mannschaften sind. Also das sehe ich schon, dass das natürlich irgendwo für einen Fan auch spannender ist, wenn du ja vielleicht auch noch mal andere Regionen siehst oder das, was du sonst eigentlich nur im Göpp hast.
Also jetzt in dem österreichischen Modus ist es ja so, dass du einfach die 12 Mannschaften hast und dann spielst halt, wenn du jetzt nicht vorne dabei bist, spielst halt einfach immer zuerst gegen die Grossen auch noch mit und dann halt immer noch gegen die Kleinen. Also du hast ja dann gleich die gleichen Stadien wieder viermal.
Es ist nicht so, wie die Aufabstiegsrunde war früher in der Schweiz.
Die ersten sechs spielen um den Meister und die anderen 6 spielen um einen Abstieg. Aber sie haben es so gemacht, dass sie der Bestplatzierte von der Abstiegsrunde spielt gegen den Letztplatzierten von der Meisterrunde und dann spielt auch noch irgendetwas, dass man noch irgendwie ein Dings drin hat.
Das bedeutet ja in dem Fall, du kannst eigentlich in der zweiten Saisonhälfte kannst du als Unterklassige alle von den Top 6 schlagen, aber du bist halt gleich in den unteren Dings dabei. Ja.
Wenn ich das mitbekomme, jetzt irgendwelche belgische und holländische Experten, die haben ja auch ganz, ganz spannende Modusänderungen gehabt. Ja, die Frage ist halt in der Schweiz, wenn man von einer Vergrößerung der Liga redet, was bringt es denn? Und ich glaube, das ist auch der Punkt, den man muss diskutieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gestern gesehen habe, wie viele Auswärtsfans, dass da von Lugano mitkommen, dass da von Lausanne mitkommen, von Sion auswärts dabei sind. Das Stadion ist ja nicht voller oder grösser. Und wenn von unten Mannschaften würden kommen, also ich weiß ja nicht, wie das sich verändern würde. Klar, Winterthur hat eine grosse Fangemeinde,
Aarau. Das Bar mag es vielleicht schon leiden, aber ich glaube, wir sind jetzt halt das Jahr auch wirklich in einer Saison, wo in der Super League, jetzt ist Lausanne relativ abgeschlagen, aber wenn du Anfangs Saison geschaut hast, hast du nicht können sagen, wer trifft jetzt das mal, weil du halt mit GC einen Aufsteiger gehabt hast, wo halt gerade mal irgendwie ein Potenzial auch finanziell mitgebracht hat, wo du musst sagen, das spielt eigentlich nicht wie ein Aufsteiger. Also so das Vaduz, das man die letzten Jahre gehabt hat, ist weggefallen. Ja. Und dann wären natürlich gewisse Manager nervös, weil sie halt Planung machen für die Super League für die nächsten 5 Jahre oder so. Und jetzt siehst du, okay, es kann Lausanne treffen, es kann Luzern treffen, es kann GC treffen, es kann Sion theoretisch auch noch treffen. Und das wollte man wahrscheinlich verhindern, aber eben, ja, bei allem Verständnis für das Finanzielle und eben gerade als Unterstützer von einem von diesen 4, der da betroffen ist in dem Rennen. Aber ich wollte schlussendlich einen sportlichen Wettkampf. Und ja, dann trifft es halt einmal eine Mannschaft. Also ich finde, das dürfte nicht der Grund sein. Und wenn du dann das als Grund nimmst und gleichzeitig als Resultat halt noch mehr Mannschaften hast, die nichts nach vorne spielen, weil sie das Spielerpotenzial sich einfach nicht leisten können, die kein Auswärts- und im besten Fall auch kein Heimfans haben, Klar, eben, das hast du ja jetzt in der Super League auch schon, aber das müssen wir ja nicht noch mehr haben. Also wir längen die Mannschaften im Moment.
Absolut. Und ich glaube auch, dass die Attraktivität von der Challenge League ein bisschen auf dem Spiel steht. Ich meine, wenn du jetzt denen noch Aarau und Winterthur wegnimmst, ist es dann doch auch sehr, oder Thun halt noch, dann ist es dann doch auch sehr, nicht langweilig von der Liga. Also sportlich gesehen ist es ja gleich entspannend, aber von der Attraktivität her von den Gegnern. Wenn es dann mal einen grossen trifft, haben sie dann vielleicht einfach noch mehr Freude, wenn sie dann unten sind, aber dann spielst du dann halt, ja, gegen Yverdon oder gegen Stade Lausanne oder. Das ist halt schon nicht mehr das Gleiche. Ich glaube auch, dass die Challenge League da relativ gut daran tut, da mitzureden, also vor allem die Verein, dass es nicht wirklich so eine Liga gibt, wo man dann muss sagen, okay, die interessiert jetzt wirklich niemand mehr.
Also von dem her können wir vielleicht festhalten, oder wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass du ein bisschen mit mir übereingehst, dass wenn man die Liga vergrößert, dann muss man einen Modus machen, wo auch eine gewisse Attraktivität beinhaltet und wo dann halt aber gleich auch ein Absteiger halt, also ja, ich meine, ich finde auch jetzt eigentlich schon, dass es nicht so ist, dass du in der Schweiz relativ einfach raufkommst von der Challenge in die Super League. Ich finde, es ist schon relativ schwierig. Du hast den einen, der wechselt jedes Jahr. Aber das ist unter Umständen, ich glaube, in einem normalen Jahr ist das der, der das Jahr vorher aufgestiegen ist. Der steigt dann in den meisten Fällen auch wieder ab. Und dann hast du noch eine Barrage. Und das ist verdammt schwierig, dort zu bestehen. Und dann, ja, also schlussendlich, wenn du als Super League-Verein dort verlierst, dann verlierst du halt. Also wie gesagt, wir sind ja irgendwie schlussendlich Fan von Sport und nicht von purem Entertainment.
Meine ja, oder meine, die Barrage hat ja auch einen gewissen Reiz. Also dort mobilisierst du dann auch wieder Massen. Weil es geht ja um etwas. Es geht ja, man sagt ja dann manchmal ums pure Überleben für gewisse Vereine. Und wenn man jetzt so geschaut hat, wer abgestiegen ist und wer wieder aufgestiegen ist in letzter Zeit, das hat jetzt keine Mannschaft genommen. Zürich ist stärker raufgekommen, GC ist mit einem neuen Investor stärker raufgekommen. Also die haben es auch wieder geschafft, raufzukommen. Und ich glaube, das würde allen anderen Vereinen schon auch, würde es auch schaffen.
Ja, also klar, eben Thun hat es zum Beispiel nicht geschafft, Aarau damals auch nicht, Vaduz, ja, kann es noch schaffen. Aber es ist, ja, eben, also wenn ich jetzt mal schnell die Challenge League anschaue, es hat schon attraktive Mannschaften dort unten, aber eben, die sind natürlich dann schon auch wahrscheinlich mittlerweile recht abgeschlagen, auch wenn sie noch grosse Namen haben, wie ein Xamax beispielsweise. Eben, wie ein Thun, wie ein Schaffhausen auch, Vaduz, Winterthur, Aarau. Aber ja, ich glaube wirklich nicht, also wenn man das vergrößert, dann müsste auch die Durchlässigkeit irgendwo grösser werden. Dann müsstest du einen grösseren Wechsel haben, dass, wie gesagt, das Schaffhausen mal wieder raufkommt, dass es Vaduz raufkommt und dann meinetwegen halt auch mal einer von dort oben wieder trifft.
Ja, aber eben, wenn es mal auf die Planungssicherheit auch zurückgeht, von den Vereinen von oben, dann müssen wir ja fast eine eigene Liga machen, wo man sich dann wie im Eishockey, wo es momentan so ein bisschen planen ist, dass man sagt, ja, es sind dann einfach die fixen Mannschaften und wo man gar nicht mehr auf- und absteigen kann. Und dann hast du deine Planungssicherheit und dann müsstest du aber rein theoretisch, das haben wir letztes Mal jemand erzählt, dann müsstest du Playoffs einführen, damit der Reiz dann eben wieder hast, die ganze Saison lang. Und im Fußball Playoffs, bin ich jetzt schon ein bisschen hin und her gerissen, wie das soll cool finden oder nicht. Im Eishockey funktioniert es. Ob es im Fußball funktioniert, ist eine ganz andere Sache. Aber.
Im Prinzip ist es so ein bisschen wie ein ausgebauter Cup, oder? Also einfach halt nur in der obersten Liga. Aber ja, dass du dann halt so einen Playoff-Baum hast. Ja, ich sehe es auch nicht so wirklich. Ich weiß es nicht. Also ich habe einfach Angst, dass es wieder irgendein Konstrukt gibt, einfach, dass man es gewechselt hat und ich töne jetzt wieder extrem konservativ und das geht es mir nicht. Ich bin sehr gern bereit für einen neuen Modus, wenn er dann aber auch nicht nur einfach die wirtschaftliche Stabilität bringt, sondern halt, wie gesagt, ich habe es schon ein paar Mal da gesagt, einfach auch eine sportliche Attraktivität grösser macht. Und das finde ich, das darf man mit immer machen. Aber dann muss man auch über Sachen reden, wie tun wir die Schwächeren unten vielleicht auch stärken. Also wir haben das, glaube ich, auch schon diskutiert gehabt. Ich weiß nicht, ob das aktuell noch so ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das geändert hat. Eine Liga wie zum Beispiel in England, wo der Aufsteiger einfach gerade mal einen ordentlichen Batzen Geld bekommt, dass er irgendwo mitspielen kann und dort funktionieren. Aber wenn du halt einfach bewusst jedes Jahr 3-4 Mannschaften auflässt, nur als Kanonenfutter, dass die dann aber ganz sicher auch wieder runtergehen und die schön schwach halten, dann finde ich es feig und dann können wir es auch einlassen.
Ja.
Und das ist ja durchschaubar, finde ich.
Ja. Das sehe ich genauso. Und eben, wir zwei so ein bisschen vom Adi angesprochen, so die Romantiker, die auf Abstiegsrunde so cool gefunden haben. Da hat er schon gelebt davon, wenn man die Zuschauerzahlen damals analysiert hat, mit dem FCB, mit GC damals, da sind ja auch etliche Rekorde purzelt und die Auf-Abstiegsrunde, die hat auch gepackt. Frage ist, ob man das wieder einführen kann oder nicht. Ich glaube, da, das wird extrem schwierig, da, dass man das wieder einführt. Und schlussendlich hat man dann einen Konsens, wo man sich die Liga aufstockt und irgendetwas macht zwischendrin. Also ich sehe es momentan auch nicht so. Ich würde eigentlich sagen, dass man es lassen sollte, ganz ehrlich.
Der Vorteil ist halt an so einem Modell, wie man es hatte, von der Aufabstiegsrunde und ob es jetzt das ist oder irgendetwas Ähnliches, dass du natürlich dort eine halbe Saison lang der Unterklassigen die Möglichkeit gehabt hast, auf dem Niveau der Oberklassigen zu spielen. Und das wiederum ist natürlich sehr gut gewesen für die Unterklassigen, aber ja, da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, das will ja niemand oben. Wenn niemand will, niemand in der Super League will die Challenge League stärken. Das ist einfach ein Fakt. Weil ja, das logisch. Dann halt einfach eine Bedrohung von unten wächst. Also macht man die lieber noch schwächer. Aber das wäre natürlich, wie gesagt, also ich komme jetzt, ich sage es jetzt glaub, zum fünften Mal schon, aber das ist die Sportlichkeit, wo ich absolut würde begrüßen. Aber der andere Punkt ist natürlich auch immer wieder, wieso brauchen wir die Sicherheit? Und da geht es ja, natürlich, das eine ist einmal so, das Bestehen, dass die Vereine natürlich heute auch viel grösser sind als, also ich meine, das Ganze rundum, als wir sie noch hatten zu den Aufabstiegsrundenzeiten. Das ist ein riesen Apparat, auch von Angestellten und so weiter, wo man damals noch nicht hatte. Und das ist natürlich, das kannst du dir nicht halten, wenn du absteigst. Oder du kannst es vielleicht knapp halten, wenn du GC bist oder wenn du der FCZ bist und dann tatsächlich weisst, okay, wir haben Investoren oder den Herr Canepa hinten dran, der uns jetzt ein Jahr lang kommen, was wolle, einfach durchboxt. Aber das geht halt nicht mehr. Und darum, wenn sie die Sicherheit. Verstehe ich ein Stück weit. Das andere ist halt auch, denn, dass man immer noch irgendwo den Anspruch hat, dass man einfach auch europäisch will, irgendwo da vorne sein. Das heisst, dass unsere Top-Mannschaft oder im besten Fall unsere Top-2 oder 3 Mannschaften, dass die halt einfach so gut sein müssen, dass sie die magischen Nächte wieder produzieren. Und wenn du das willst, wenn das dein Ziel ist, dann wirst du aber keine ausgleichende Liga mehr haben. Weil beides geht nicht.
Genau, und dann haben wir ja den Anspruch, dass wir eine Ausbildungsliga sein wollen. Da natürlich auch sagen, wenn wir den Nachwuchs spielen und sagen, hey, wir setzen auf den Nachwuchs, dann ist natürlich Planungssicherheit wieder ein riesengroßer Wert. Wenn man weiss, dass man quasi nicht kann absteigen kann, dann kann man auch mal sagen, okay, dann spielen wir halt mit 4, 5 Einheimischen oder jungen eigenen Junioren. Und das wäre dann halt der Pluspunkt von dieser ganzen Situation, dass man sagt, ja, wir müssen aber auch das fördern, dass man die Jungen einsetzt oder muss einsetzen.
Aber da habe ich jetzt ein Fragezeichen. Das gehört mir immer wieder, das Argument. Aber ist es denn wirklich so, dass Mannschaften, die jetzt unten innen sind, die in der Bedrängnis sind, dass die per se weniger Junge einsetzen als andere? Also natürlich hast du einen gewissen Druck, aber der finanzielle Druck, der ist ja auch da. Und genau den löse ich schon auf, indem du Junge bringst. Natürlich, wie gesagt, das geht sie natürlich nicht. Das ist klar, aber die bringen auch keine Schweizer. Also, dort geht's halt, jetzt sind andere Prioritäten. Und wenn du jetzt zum Beispiel Luzern schaust, eben auch St. Gallen und so weiter, die sind jetzt mittlerweile nicht mehr unten drin. Aber
sie haben das Gegenteil gemacht. Sie haben natürlich das Gegenteil gemacht von dem, was wir jetzt ansprechen. Sie haben gemerkt, Scheiße, uns läuft jetzt nicht so gut. Wir holen einfach von außen neue Spieler und leihen die aus. Und die haben sie momentan. Also, klar, es sind auch die Alten, die dann noch mit den Neuen zusammen, das funktioniert gut. Aber ja, aber das wäre dann das komplette Gegenteil von dem, was wir da angesprochen haben. Setzen sie dann nicht mehr auf die Jugend, auf die Jungen.
Ja, aber ich würde jetzt zum Beispiel einen Amdouni, den wir bei Lausanne sehen, U21 Nationalspieler, würde der bei einer anderen Mannschaft, würde jetzt der, ich meine, der hat das Potenzial, um irgendwo bei IB spielen und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass man dort so extrem auf ihn würde bauen, wie man es jetzt zum Beispiel in Lausanne macht.
Nein, das glaube ich auch nicht. Man hat auch weniger Geduld. Das sicher. Wenn man eben nicht so funktioniert, es gibt ja auch andere Beispiele, Alunga bei Luzern, wo man das Gefühl hat, doch, der kommt, der Junge, Challenge League, und ja, man hat eigentlich nicht so wahnsinnig viel Geduld gehabt. Jetzt ist er am Winter Schaffhausen ausgelehnt. Aber ja, also es gibt ja durchaus auch Junge bei IB, die sich durchsetzen. IB finde ich ein relativ gutes Beispiel, haben ja doch den einen oder den anderen eigen, jetzt auch mit ja, Rieder, Abischer und so weiter. Mambimbi, also da hat es schon relativ viel, wo sie auch drauf setzen. Aber die haben auch eine gewisse Qualität.
Natürlich, ja, klar. Ja, ich weiß es nicht, ich glaube... Ich kann nicht sagen, ob das nicht auch ein bisschen vorgeschoben ist, eben von wegen, dass wenn du noch einen dauernden Wettbewerb hast, dass du dann die Jungen nicht einsetzt.
Man könnte, es geht auch um das, oder?
Ja.
Also man könnte, man müsste eigentlich, wenn man finanzielle Sicherheit hat, könnte man auch sagen, okay, wenn man nicht mit dem Abstieg zu, dann kann man das auch, aber machen tut es dann eben, machen sie dann gleich nicht so viel.
Ja, und man könnte heisst, wenn du die Finanzen hast. Also schlussendlich, du setzt die Jungen ja vielleicht auch nicht nur ein, weil du jetzt einfach Goodwill hast und sagst, wir möchten im Schweizer Fußball etwas Gutes tun, sondern weil du weißt, mit denen machen wir mal richtig Kohle. Also ja. Wenn einer Potenzial hat, dann bringen wir ihn. Also ich glaube, da gibt es ganz andere Gründe. Und wenn du halt nicht mehr mit dem Abstiegsspiel zu tun hast, dann hast du vielleicht Absicht irgendwo vorne in die Europäischen und dann bist du unter dem gleichen Druck. Dann kannst du sie genauso bringen oder nicht bringen.
Ja, dann müsstest du irgendwie so eine 20er-Liga haben und es steigt nur einer ab. Und dann könnte Platz 5 bis 15 könnte dann sagen, okay, wir setzen auf die eigene Jugend, bei denen spielt es eh nicht so eine Rolle.
Genau, aber ist es denn das Ziel, dass du möglichst viele Mannschaften ein Viertel vor Schluss hast, wo sportlich absolut keine Ambitionen gegen Ufer oder Abend mehr haben? Also das
nein,
kann ja nicht sein.
Nein, eben. Drum. Also eben, ich bin gespannt, wie sich da einigen. Wir leben, es schweben ein paar Sachen um, 12er-Liga, 14er-Liga, so behalten und schlussendlich, ja, wird man sich dann schon einig. Und eben, das Finanzielle spielt dann sehr wahrscheinlich eine grosse Rolle, weil da die Liga-Chefs, also die Vereinschefs natürlich auch viel zu sagen haben.
Ja, logisch, das sind die, was schlussendlich entscheidet, ja, genau.
Genau.
Ja, also ich weiß nicht, wenn wir jetzt so darüber reden, ich fände es schon auch schön, wenn wir noch den einen oder anderen Challenge League-Gist vielleicht da oben haben, aber wie gesagt, der Grund darf nicht der sein, dass man halt einfach Kanonenfutter hat und sich da irgendwo absichert. Das finde ich wenig prickelnd.
Und was noch schön ist an dem Vorschlag, den ja der Adi auch gebracht hat, man hat weniger Spiel. Das ist das, was wir letztes Mal auch angesprochen haben. Dass man so viel, man hat immer mehr Spiel, man hat praktisch nie mehr Pause und man würde dem ein bisschen entgegenwirken, dass die Vereine ein bisschen weniger Spiel hätten. Wenn man die Liga wird vergrößern, gibt es ein bisschen weniger Spiel.
Dann hast du nur noch gegen jeden, einmal.
Genau.
Also zweimal natürlich, daheim und auswärts, ja.
Genau. Statt das wäre halt dann auch ein Vorteil, könnte man sagen.
Ja, es ist dann vielleicht, ist dann vielleicht schon auch geil, wenn du weißt, oh, jetzt ist denn das Spiel in Lugano und es ist nicht, gegen die haben wir ja eh noch drei weitere Mal, sondern das ist jetzt in dieser Saison.
Ja, definitiv.
Also, aber, wenn Lugano nur zweimal müssen spielen, ist sowieso schon mal ein positiver Grund.
Da sind wir uns einig. Das ist gut. Doch schön. Ja, aber eben.
Die heutigen... wir dann, solange wir uns einig sind.
Genau. Ja, weil es sind ja 10 Teams jetzt in unserer Liga und die haben am Wochenende wieder die Hose.
Genau, und was die da so abgeliefert haben, das schauen wir uns jetzt an. Und ich wollte schon wieder reinschiessen vorher und schon wieder das Thema überspringen. Ich bin aber froh, haben wir es nicht gemacht. Aber jetzt darf ich endlich. Und es ist der grosse Derby. Samstag, Sonntag war es, Derby-Wochenende. Es ist sowieso auf dem Papier, es war grossartig. Wir haben das Zürcher Derby, wir haben das Welscher Derby und wir haben Platz 2 gegen Platz 3 gehabt. Also viel mehr kann Super League nicht bieten.
Und Aufstand von der Kleinen, würde ich sagen.
Aufstand von der Kleinen und das letzte Kühlschrank-Wochenende von dieser Saison, hoffentlich. Ja,
warte ab.
Ja, jeder, der ich im Stadion war, langsam kann ich meine Zeche wieder bewegen. Aber Kaffee-Schnaps hat geholfen. Ja, wir fangen an mit dem Zürcher Derby. FCZ gegen GC, wo Südkurve gesperrt war. Und das hat überhaupt keine Stimmung gehabt. Es hat überhaupt keine Fans vom FCZ gehabt. Genauso wie sich die Liga das überleidet. Natürlich nicht, man ist einfach in die Kurve nebendran. logisch, ist wie klar.
Aber man hat anscheinend finanzielle Einbußen gehabt durch das.
Ein ist das so?
Ein paar Fränkli. Ja, weil ich nehme an, da hast du die Tickets nicht können verkaufen. Ich weiss nicht, wie viele Leute dass sich das Match schauen wollten, weil die haben ja dann einfach die Billette nebendran müssen kaufen. Weil die hast du ja nicht einfach können sagen, ich gehe jetzt in die haben ja Stehplatzbillett. Weiss nicht, wie das gelaufen ist.
Ja, aber die haben ja nicht einfach können, also ich habe mich jetzt nicht informiert, aber dann hätte ich jetzt erwartet, dass die dann einfach dass sie dann halt einen Sitzplatz zahlen und dass es durch das finanzielle Gewinn gibt für den FCZ.
Ja, aber es wäre natürlich dann sehr wahrscheinlich dort wären ja andere Leute gehockt.
Also gut, also wäre so. Zusätzlich.
Und man hätte können verkaufen.
Ja. Das mag stimmen, richtig. Wie auch immer, GC, habe ich gefunden, relativ animiert gestartet. Überhaupt nicht so wie halt, es war eigentlich eine klare Rollenverteilung vor dem Spiel. Aber die hat sich GC irgendwie nicht so wollen halten.
Ich habe vor allem lange müssen suchen, bis ich herausgefunden habe, dass GC ein sehr spezielles Shirt.
Ja, voll. Ist mir auch, jetzt, wo du sagst, ich habe das Spiel geschaut und irgendwie gar nicht, aber es stimmt, ja. Aber was ist es? Nicht so Camouflage gewesen, gell?
Nein, schon, aber so ein komisches Muster und irgendwie grün-schwarz. Ja. Sie haben aber dementsprechend eben nicht so gespielt, wie sie sonst auch gespielt oder in der letzten Zeit eben gespielt haben.
Ja, und der FCZ hat in seinem neuen Juve-Dress gespielt. Ich hatte das Gefühl, Juve spielte. Aber ja, und dann hat man relativ schnell dann, einen Elfmeter aber gegeben für die FCZ.
Also ein Penudler.
Ein Penudler. Mann, ich lehre es einfach nie. Wenn ich es gelernt habe, dann höre ich auf mit dem Podcast. Das kann noch ein bisschen dauern. Nachdem der Seco Marquezano das Bein im Luftkampf getroffen hat und der Marquezano misser 100%, schießt er keinen Pfosten.
Also wenn er zu genau wollen schießen. Zu genau. Ja.
Aber wenn er den wollen, so abpfosten, hätte er es wahrscheinlich nicht geschafft.
Nein.
Von dem her schön abpfosten gewesen, wenn man so will sagen.
Und es wäre auch aus meiner Sicht ein bisschen unverdient gewesen. Aber.
Ja, einfach weil, vom Spielverlauf.
Genau, weil GC doch recht aufopferungsvoll da gekämpft hat. Und sich dann auch belohnt hat. Aber halt erst nach der Pause.
Genau. GC ist ja dann nachher. Also, es haben die eigentlich immer ihre stärksten Phasen, haben sie gerade nach dem Abpfiff gehabt und dann ganz stark nach der Pause.
Contini muss wahre geile Worte von der Name in der Pause.
Ja, irgendetwas kann der, glaube ich. Also einmal jetzt in dem Spiel. Der Sene, der dann alleine vor dem Goal steht, also herrlich freigespielt war und dann aber dort wirklich kläglich vergeht. Und dann ist aber, das hat irgendwie GC gemerkt, okay, da ist etwas zu holen. Ist wie gesagt stärker im Angriff gewesen und hätte dann tatsächlich auch das 1-0 können erzielen. Und zwar durch Morandi, der zuerst ist das Goal nicht gegeben worden. Und dann wegen Offside. Da hat man dann aber den Video-Ref hat dann da korrigiert. Und
ja, ist, glaube ich, wer im Offside gestanden, oder?
Ja, genau. Schlussendlich, wie gesagt, ist es nicht gewesen, aber sehr, sehr stark Assist von ihm, von der Grundlinie zurückgespielt in Strafraum. Und dann, ja, genau. Dann
hat nicht ein bisschen aus kurzen Pfosten könnte man auch im Goalie, aber Brecher bis jetzt ein sicherer Wert in dieser Saison. Also, will da nicht irgendwie reinhauen. Aber ja, es sieht ja, komisch aus, wenn du das Goal bekommst, im kurzen Pfosten als Goal.
Voll. Und nachher ist aber der FCZ stärker geworden. Also, das war so ein Wachrüttel, habe ich das Gefühl gehabt. GC, dann ist eigentlich vor allem über Konter noch gekommen, aber der FCZ hat dann angefangen, Druck zu machen, hat so die Feldüberlegenheit eigentlich auch gehabt und ist dann auch zum 1-1 gekommen.
Aber es war ein komisches Goal gewesen.
Ja, so ein bisschen gestochen. Aber es ist irgendwie die ganze Zeit, ist der FCZ über rechts irgendwie meistens gekommen, Flanken über rechts ist und es ist irgendwie auch dort wieder. Und, das ist der Freistoß von Guerrero. Eliti ist so halb im Fall oder liegt sogar schon und stochert dann den Ball rein.
Er wird angeschossen sogar, nicht? Ich glaube, er sogar, ja, sogar schießen ja. Und schießt nach. Ah, apropos linke Seite von GC. Ich weiss, was wir heute vergessen haben.
Soti Gomez. Soti Gomez. Wir müssen noch mal schauen, wie lange dass wir das machen. Aber ja. Schade, aber informiert euch doch. Ich glaube, man findet es irgendwo, dass der sich umtreibt im
Moment. Genau.
Ja, wie gesagt, 1-1, dein Fazit von dem Spiel?
GC verdienter Punkt. FCZ ein bisschen am Straucheln in der letzten Zeit. Nicht mehr so überzeugend, finde ich jetzt.
Mhm. Aber, das war das zweite Spiel in Folge, glaube ich, das unentschieden gespielt hat. Ich habe jetzt wegen der Nazi-Pause nicht mehr komplett im Kopf.
Aber ja, und vorher haben sie mal noch gegen St. Gallen verloren. Also es ist, ja. Aber wenn man weiss, dass die Konkurrenz auch ein bisschen schwächelt, ist es ja, glaube ich, okay. Wir sind jetzt nicht verloren.
Stimmt übrigens nicht, sie haben gegen IB gewonnen am letzten Spieltag. Aber ja, vorher, genau. Also sie sind einmal nicht mehr so konstant am Wegziehen. Genau, gegen St. Gallen 3-0 haben sie verloren im vorletzten Spieltag. Das haben wir noch im Kopf gehabt. Genau. Aber ja, es ist zu dem Zeitpunkt am Samstagabend hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, das ist stark das Lebenszeichen von GC. Und gleichzeitig will der FCZ nochmal spannend machen. Ja, mit der Prognose oder beziehungsweise mit der Ahnung ist man am Samstag ins Bett gegangen. Es hat aber noch ein zweites Spiel gehabt und das war Sion gegen St. Gallen gewesen. Und dort war es mindestens resultatmäßig eine klare Sache gewesen. 3-0 hat St. Gallen gegen Sion gewonnen.
Nicht Neues, oder? Wenn man kann es so sagen, glaube ich.
So wie man es hätte können erwarten eigentlich. Es war am Anfang auch relativ öd gewesen. Das Spiel habe ich jetzt gefunden. St. Gallen sehr hoch gestanden und Sion hat dann ist dann so ein paar Konter gekommen, aber das nicht wirklich so sehr überzeugend gemacht gehabt, die nicht können ausnutzen.
Sie haben daheim gespielt, also ich da muss doch mehr kommen, wenn man daheim spielt, aber gell, wenn der Gegner St. Gallen heisst, musst du halt da schon ein bisschen schauen, nicht, dass du nicht gerade voll drin rennst.
Ja, wobei, wir haben ja das jetzt auch ein paar Spiele gesehen, wenn du, also zum Beispiel das spektakuläre 3-2 von St. Gallen gegen Luzern, dort hat Luzern gezeigt, dass du gegen St. Gallen eben genau musst die Sturm- und Drangphase irgendwo unterbrechen. Mhm. Das hat Sion definitiv nicht probiert in dem Spiel.
Sie hat eigentlich versucht, eher so, ich glaube, ihre Taktik war, einfach mal das Spiel langsam zu behalten.
Ja.
Dann passiert wenigstens nichts.
Ja, das kannst du natürlich machen, oder? Irgendwo dem Gegner dein Tempo aufzwingen und durch das die Stärkephase, die Druckphase nehmen.
Darfst du halt keine individuellen Fehler machen, wie ein Hens im Strafraum.
Jetzt müssen wir noch schnell über das reden. Es war ja ein Elfmeter, was zum 1-0 geführt hat für St. Gallen. Der Ruiz hat den Freistoß geschossen an den Arm von Stojkovic. Der springt auf, dreht sich ab, vergrößert seine Fläche. Das heisst, ich denke, 11 Meter muss man so geben. Was ich nicht sehe, ist, wieso dass es dort noch eine gelbe Karte oben drauf gibt. Sehe ich nicht. Weil, also Konsequenz ist ja bereits schon der 11 Meter. Und du kannst ja nicht irgendwo, also eine gelbe Karte ist ja noch oben drauf, wenn irgendwo eine Verletzungsgefahr rum war, wenn irgendwo ein gefährliches Spiel oder irgendwas krass Unsportlichkeit war. Außer er hat nachher mega reklamiert. Das habe ich nicht gesehen.
Also ich habe hier schon ein bisschen den Überblick verloren, was genau, wenn, wie, wo, was. Eine gelbe Karte, Doppelbestrafung, Penalty.
Eben, das ist ja dann wieder das, ja.
Eben, also mit dem Penalty bist du auch schon genug gestraft. Und darum, ich glaube, man sieht es auch häufig, relativ selten, dass man bei einem Penudler noch eine gelbe Karte dazu bekommt. Und wegen dem Hands
hat man. Ich meine, es ist nochmal etwas anderes, wenn du bewusst deine Hand ausstreckst und durch das willst du die Szene verhindern. Aber in dem Moment, wo er ja aufspringt, wie gesagt, über den Elfmeter, finde ich, müssen wir nicht diskutieren, aber dann eine Bestrafung. Außer wie gesagt, er hat nachher mega reklamiert und ich habe jetzt das nicht auf dem Schirm, dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe und beherrscht das Gegenteil. Das ja, jedenfalls hat St. Gallen 1-0 geführt in Wallis und dann auch schon relativ bald das 2-0 können nachher doppeln, und zwar einen Gegenstoss, wo St. Gallen eigentlich gar nicht so schnell gekommen ist, aber Sion einfach wirklich gar nichts verteidigt hat. Man hätte schön können, sich den Ball und die Mitspieler zurechtlegen auf St. Galler Seite. Und dann ist vor allem so Ruiz Gimeno im Zusammenspiel, wo die Abwehr wirklich gar nichts dazu zu melden hatte. Und dann hat es dann 2-0 geheißen durch Gimeno. Natürlich geil für St. Gallen. Und ja, man kann sagen, wenn man einen Lauf hat, dann läuft es. Und das, da kommt man sie manchmal einfach auch geschenkt über.
Absolut. Und ich glaube, Ruiz tut die neue Konkurrenzsituation auch relativ gut. Das ist doch die ein oder andere gute Halbzeit, die er gebracht hat.
Vor allem massive Steigerung zur Vorrunde, so wie das ganze Team. Aber es ist so ein bisschen die personifizierte Steigerung wieder.
Aber was mich noch duckt hat, ist die defensive Anfälligkeit von St. Gallen. Also, ich meine, es war doch der FC Sion. Sie haben ja offensive Qualitäten, hätten sie. Aber sie haben sich doch das ein oder andere Mal relativ gute Chancen rausgespielt. Und auch der Stojkovic, der dann an den Posten getroffen hat. Also es war gar nichts von Sion. Also sie haben ihre Chance gehabt und mit ein bisschen Glück schießen sie doch ein oder andere Goal in dem Spiel. Und dann sieht es vielleicht am Schluss bei einem 2-2 anders aus.
Ja, aber also ich denke, nicht nach der Pause. Nach der Pause hätte ich eigentlich Sion müssen nochmal ein Goal schießen. Also das ist, wie gesagt, die Chance haben sie gehabt und so weiter. Und du sagst, ja, dort ist St. Gallen nicht wirklich sattelfest gestanden hinten. Aber ja, es ist stattdessen das 3-0 für St. Gallen. Abstoß vom Ziggy. Thomas leitet in der Vorwärtsbewegung auf den Von Moos und der trifft satt unten links. Der hat auch einen Lauf. Ja. Der ist, fühlt sich glaub, wohl in der Ostschweiz. Definitiv. Ja, und dann sind wir irgendwo das Fazit auch da. Sie haben jetzt zum vierten Mal in der Folge ohne Sieg. Ich habe das Gefühl, die battlen gerade ein bisschen darum, wieder in den Abstiegsstrudel reingerissen zu werden. Jemand von uns beiden hat am Anfang Sion auf den Barrageplatz getippt. Mal schauen. Nein, es wäre schon crazy, aber die dort nochmal runtergefallen.
Dann würde ja, aber eben ausruhen darfst du ja nicht. Wenn du jetzt gerade gesehen hast, was hinten dran gelaufen ist. Eben haben wir vorhin gesehen, GC hat einen Punkt geholt. Luzern und Lausanne haben wir spottet. Also ja, haben auch gepunktet. Also so viel kannst du dann doch nicht mehr erlauben und sagen, ja nein, da spielen wir jetzt nicht mehr mit. Und das eine gute Spiel gegen GC, was sie jetzt in der Rückrunde gezeigt haben, ja, ob das längt am Schluss, mag es lieber zweifeln.
Voll. Und wie lange hebt das Form hoch von St. Gallen noch an? Ich glaube, das ist das, was sich die ganze Schweiz fragt. So, ist ja schon geil, aber jetzt ist schon mal gut, oder? Also ich finde, also wie gesagt, ich finde so geil, wie sie spielen und alles und so weiter. Ja, genau, wahrscheinlich. Aber spannend. Also ich meine, St. Gallen, die schielen jetzt auch langsam noch nach oben.
Ja, es sind noch 6 Punkte auf Lugano, glaube ich.
Mhm. Und Lugano kommen wir nachher noch dazu. Aber ja, also auch dort wächst alles wieder so ein bisschen zusammen. Also 6 Punkte auf Lugano und 6 Punkte auf IB.
Ja, schön, machst du wieder die Überleitung kaputt, die ich mit wunderschönen Fudaro über...
Excuse, du bist der Meister der Überleitung, ich verkacke sie meistens.
Aber du hast sie im Griff, aber bringst sie dann nicht auf den Punkt.
Ja, ich verpasse sie. Ja. Das musst du eben auch machen, wenn du sie überkommst. Ja, gut. Kommen wir zu Luzern-Lugano, das Duell von der FCLs, FCL-Derby. Da cool. Nochmal ein Derby zu kreieren. 2-2, volles Haus dank einem Sponsor. Wobei man kann sagen, Luzern hat tatsächlich in letzter Zeit relativ gute Zuschauerzahlen, vor allem für das, dass sie dort unten stehen. Das ist eigentlich noch schön. Und jetzt sind es halt nochmal 5'000 mehr gewesen. Haben am Anfang nicht so ein prickelndes Spiel erlebt. Ich habe vorher gesagt, dass mit andauernder Spielzeit abfrührenden Zechen ist das immer mühsamer geworden und der Kaffee-Schnapskonsum ist ja, weil es ein Sonntag war, auch ein bisschen eingeschränkt gewesen. Aber die Teams haben sich vor allem so ein bisschen neutralisiert, relativ lang. Und es war wenig Betrieb. Eine
scheiß Halbzeit habe ich mir aufgeschrieben.
Ja, also man kann auch sagen, es haben beide Abwehrreihen funktioniert, weil es ist einfach, man ist nicht durchgekommen, man ist nicht zu Chancen gekommen, beide. Auch die Luzerner Abwehr hat es relativ gut gemacht und eben auf der anderen Seite Lugano. Ja, die sind einfach, die funktionieren. Das ist so eine durchorganisierte Abwehr, zu dem kommen wir dann nachher, glaube ich, auch noch. Und das ist halt, Lugano hat halt die Mischung aus einer wirklich disziplinierten Abwehr von halt auch gestandenen alten Männern und vorne dran knallhart den Stürmer, die halt einfach ihre Chancen auch nützen.
Also, ja. Bei jedem, das Ballglück habe ich mir nachher notiert, glaube jeder Ball, der irgendwie versprungen ist, ist bei einem Lugano-Spieler gelandet. Weil sie das Glück auch ein bisschen forciert, weil sie halt einfach gut stehen, gut pressen. Und dann ist es abgegangen. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn Lugano den Ball hatte, ist es sehr schnell gegangen, bis sie gerade vor dem 16er von Luzern gestanden sind. Luzern hat sehr viel den Ball gehabt und sie sind nicht annähernd bis zum 16er gekommen, sondern immer so ein bisschen bei der Mittellinie am Rumbellen gewesen.
Und ja, das absolut richtig, ja. Viele Ballverluste auch von Luzern im Mittelfeld. Aber du hast es angesprochen, Lugano ist 16 gekommen, aber kaum einmal dort wirklich gefährlich geworden.
Nein, es hat einen Freistoß gebraucht.
Ja. Ziegler auf der Botani, also ja, Ziegler, nein, nicht direkt auf der Botani, aber Ziegler Freistoß und Luzerner Verteidigung sieht nicht, dass der Botani in ihrem Rücken auf der rechten Seite im Strafraum reinläuft. Der kommt mit dem Kopf den Ball über und kann ihn nicht reinlegen. Für mich das sehr einstudiert ausgesehen. Ein cleveres Goal von dem her. Und dann bist du wieder am Fluchen als Nicht-Lugano-Fan, weil du sagst, Kopf damit sind sie wirklich nichts gebracht und jetzt führen sie wieder 1-0.
Ja. Ja.
Und dann war aber plötzlich Betrieb gewesen.
Also, vor der Pause.
Ja, genau, noch vor der Pause. Also, der hat es noch eine riesige Chance gegeben. Was war das? Ich glaube, der Lavanchy hat dort den Müller wirklich in Extremis noch können retten. Nachher zweimal, also der Gentner und der Simani vergeben gute Chancen, die sie aber direkt auf den Goalie hämmern. Das fluchst du dann auch. Ja, und dann war eigentlich leider Pause gewesen, weil dort war endlich mal ein bisschen Zug im Spiel gewesen, mal ein bisschen Dampf im Spiel. Und dort habe ich so gedacht, ich habe mir das so überlegt, okay, wie schlagen so ein Lugano. Für mich war in dem Zeitpunkt wirklich nicht klar gewesen, wie Luzerno das Goal schießen in dem Spiel. Und aber so die letzten 5 oder 10 Minuten haben so ein bisschen gezeigt, du musst in dieser extrem gut organisierten Abwehr musst du irgendwie Chaos schaffen und das machst du mit unerwarteten Situationen. Das machst du dem, dass du die zweite Bälle gewünscht. Weil, wie gesagt, du hast jetzt hinten eine Abwehr von einem Ziegler und Aprilla, wo beide über die 30 sind, Custodio jetzt noch, sonst ist der Maric. Und die haben das einfach im Griff, die Abwehr. Und das hat ja aber gezeigt, wenn du halt wirklich mal so einen überraschenden Moment schaffst, dann kannst du stören und dann schwimmt dort hinten die Abwehr auch ein bisschen von Lugano. Das haben wir dann nachher auch noch gesehen. Leider nicht direkt nach der Pause, sondern dort ist es dann mal wieder ein bisschen so weitergegangen wie vor der Pause.
Ja, und da hat Kevin Rüegg, ich glaube, auch einer, der momentan recht in Form ist, schon wieder so ein Zuckerpässchen auspackt, wo man einfach muss sagen, okay, wenn man sie kann, kann man sie, und sonst lässt man sie, glaube ich, lieber sein. Sieht, dass der Zellar dort läuft. Ich glaube, der Zellar ist selber zuerst nicht ganz so bewusst geworden, wie geil ja. Das der Pass ist. Und das Gefühl, er ist ein bisschen verwirrt. Und dann so, und dann nehme ich jetzt und dann haut er rein. Sehr geiler Pass, ja.
Und der Zellar ist ja auch eiskühl. Das ist auch krass.
Also. Ja. Den braucht es natürlich vorher nicht mehr. Gerade in so einem Spiel. Genau.
Perfekt zusammengestellt.
Ja.
Ja, und dann ist aber Luzern ist dann irgendwie bei den 60. Spielminute haben sie angefangen zu spielen. Dann haben sie wirklich angefangen Druck machen. Also das heisst, sie wirklich auch angefangen pressen. Die verlorenen Bälle oder die Abpraller, die haben sie dann plötzlich bekommen. hast du dann auch zum Beispiel einen Wehrmann, der reingekommen ist, wo wir diese Saison noch gar nicht gesehen haben, und ich gefunden habe, hat sehr gut gespielt. Und für mich wirklich symptomatisch Ugrinić. Ich habe in der Halbzeit noch gesagt, der Mann nimmt auch raus, der bringt gar nichts heute. Der bringt überhaupt nichts. Und plötzlich hat er die Mannschaft angetrieben. Und
Er hat Platz bekommen, durch das, dass der Frick relativ viel offensiv eingewechselt hat. Habe ich das Gefühl gehabt, dass er die Anspiel-Ding gehabt hat und auch mehr Platz, weil die Lugano-Verteidiger durch die FCL-Stürmer sind, glaube ich, bei 4 auf dem Platz gestanden, wieso beschäftigt gewesen sind. Habe ich das Gefühl gehabt, er hat mehr Platz bekommen. Das ist ja der Gampo ausgewechselt worden, hat er doch noch mehr. Und dann ist er dort der Chef gewesen und es hat ihm auch gut getan und zum Spiel von Luzern auch.
Ich habe gefunden, der Gampo hat seine Sachen recht gut gemacht vorher. Es war wirklich gute Pässe. Er wirkt, er fällt halt nicht so auf, aber er macht wirklich geniale Pässe. Aber das Überraschende, was mir dann nachher geholfen hat, was ich vorher angesprochen habe, das ist halt mehr so das emotionale Spiel vom Ugrinić gekommen. Und das ist...
Oder vom Gentner.
Ja. Ja, richtig. Genau. Und so ist dann nachher, genau, das ist dann das 1-2. Ich habe mir auch aufgeschrieben, die erste wirklich überraschende Offensivaktion, der Gentner mit dem perfekten Pass auf den Ugrinić, also, oder der hat den perfekten Laufweg, wie auch immer, jedenfalls hat das harmoniert dort. Und der steht dann vor dem Saipi. Und anstatt dass er ihn irgendwo noch probiert, umeinander zu schlängeln, lüpft er ihn einfach akrobatisch. Ich meine, er ist ein hure Viech, der Ugrinić. Und gibst ihm eigentlich mehr so die Hammerschüsse. Und dann nimmt er, packt er das feine Füßchen aus und lüpft ein wunderschönes Goal rein. Sehr, sehr geil gewesen. Und ist nachher ab dort wirklich der Antreiber gewesen. Und ab dann ist es wirklich, spätestens ab dann ist es ein anderes Spiel gewesen.
Definitiv. Und dann hat Luzern gedrückt. Und im dummen Moment kommst du dann noch ein 3-1 über, wenn du irgendwie den Konter reinläufst. Aber Lugano war in dieser Situation jetzt nicht wirklich dazu fähig gewesen, da irgendwie einen richtig geilen Konter zu fahren. Sie sind wirklich
eingeschnürt worden hinterin, oder? Voll, und man hat auch alle Offensivkräfte rausgenommen vorher. Also man hat, Zellar hat man rausgenommen, Botani hat man rausgenommen, man hat sich komplett aufs Verteidigen, aber das schon beim Stand von 2-0 und dann kommst du wie fast nicht mehr führen. Ugrinić hat noch ein paar gute Chancen auch vergeben, aber dann, was ist glaube 84. Minute, irgend so etwas Keibs, hat er einen Freistoß von der linken Seite wieder und ich habe noch gesagt, dort, ich meine, das kann man immer im Nachhinein sagen, ich habe gesagt, quasi nach Goal, Ball kommt rein, quasi nach Goal. Mehr muss man nicht sagen. Ich habe zu meinem Kollegen gesagt, darum habe ich einen Fußball-Podcast und du nicht. Ja, aber auch Kopfball muss man können, also das ist... Wir haben über quasi noch recht geflucht, glaube ich, noch vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen. Jetzt hat er so gezeigt, wieso man ihn geholt hat.
Also eigentlich nicht über quasi noch, sondern über den Wechsel vom Trainer in dieser Situation, ja. Wenn man einen schnellen reinbringen sollte und man ihn quasi noch bringt. Kann ja er nichts dafür. Aber
richtig.
Ja, ich weiss, was du meinst.
Ja, und dann hat man noch einmal Glück gehabt, in der 2.93 gestiegen, etwas, wo der Rüeg wirklich alleine vor dem Müller steht und er kann links schießen, er kann rechts schießen, aber er schießt geradeaus auf den Müller zu. Und dann war das Spiel durch, 2-2. Lass uns auch hier noch schnell das Fazit ziehen.
Ja, der Ugrinić hat es im Interview nach dem Spiel eigentlich relativ deutlich gesagt und deutlich klar gemacht. Ich finde das auch, so spielt kein Absteiger.
Ja, das ist
schön und gesagt. Und auf der anderen Seite finde ich, so spielt aber auch keine europäische Mannschaft.
Es ist einfach auch, also ja, ich habe das vorher angesprochen, die Auswechslungen, die auch völlig destruktiv gewesen sind. Klar, tust du deine Abwehr stärken, aber eben, also ich meine, Botani, den lässt du einfach drin, weil er halt immer noch für so überraschenden Moment drin, gut ist und so weiter. Ich wollte dich noch schnell, ich habe 2, 3 Fragen aufgeschrieben. Das eine, was heisst das für das Halbfinale? Was haben wir jetzt gelernt aus dem heraus? Was können wir erwarten? In Lugano dann?
Ja, jetzt soll ich das Flotzeln auspacken. Es ist wieder ein völlig neues Spiel. Es wird wieder von 0 an, es fährt bei 90 Minuten.
Nein. Spielt wieder 90 Minuten, der Ball ist rund.
Ja, genau. Nein, mittlerweile. Also, man sieht taktisch, dass Lugano sehr wahrscheinlich, wenn sie ein bisschen anders gewechselt hätten, den Sack früher hätten können zumachen. Dass Luzern aber momentan auch hohe Moral beweist und dass das auch eine Mannschaft pusht. Also, eben, es gibt eine sehr ausgeglichene Sache. Im Gornareda ist es nochmal anders. Wir wissen, der pfeift einen anderen Wind.
Ja, wirklich.
Der pfeift vor allem einfach immer einen Wind. Und ja, also wir haben das letzte Cup-Halbfinale oder das letzte Spiel im Gornareda gegen Lugano gewonnen. Das ist noch nicht so lange her. Gutes Omen.
Ja, also ich glaube, die Hoffnung ist, dass Luzern aus diesen 30 Minuten am Schluss ein bisschen etwas mitnehmen kann. und dass es ein anderes Spiel gibt, weil auch Lugano gar nicht so destruktiv kann spielen kann.
Die ersten 30 Minuten gegen St. Gallen und die letzten 30 Minuten gegen Lugano.
Ja,
dann kommt es gut.
Das wäre gut. Noch ganz kurz eine Frage, die irgendwie so grundsätzlich im Raum steht. Man hat ja, wie gesagt, 15.700 irgendetwas Zuschauer gehabt, was für Luzern sehr viel ist, durch einen Sponsor. Das hat dazu geführt, dass gewisse Saisonkartenbesitzer gefunden haben. Das ist eine Sauerei. Ich zahle doch nicht das Vermögen für meine Saisonkarte, wenn nachher gefühlt jedes zweite Spiel irgendwo gratis ist. Deine Meinung dazu?
Ja, ich bin ja genau wegen dem nicht gekommen.
Wie du es so rein findest, dass du zahlst und die anderen
nicht. All die Modefans, die da jetzt plötzlich... Nein, ich glaube, jetzt in dem Moment, wo die Mannschaft im Abstiegskampf ist, wo die Emotionalität eine hohe Rolle spielt, eine große Rolle spielt, finde ich, ist es eigentlich okay, wenn man auch mal eine volle Hütte hat, dass man dann auch wieder Funken aufs Publikum über kann bringen und dass man, wenn es gut läuft, auch das Publikum, dann die Mannschaft auch pusht. Und ja. Finde ich es auch okay, dass man, wenn man es ein- oder zweimal macht, also klar, wenn man es dann immer macht, ist es doof, aber ich glaube, es hat im Fernsehen gehört, die Stimmung ist, glaube ich, nicht so schlecht gewesen und ich habe das Gefühl gehabt, nach dem 2-1 hat man es gerade im Stadion gerade nochmal deutlich mehr gehört.
Ja. Ja, und es wäre kälter gewesen mit weniger Leuten. Ja, ich habe mir nur überlegt, ist es schlau, so eine Aktion gegen Lugano machen, was meistens keine attraktiven Spiele sind, weil du weißt ja, dass die Leute da kommen. Auf der anderen Seite finde ich, hey, gönnen, Freunde. Wirklich, also das ist schon...
Das Ding ist ja, gegen wer machst du Aktionen? Das haben ja alle Super League sehr wahrscheinlich das Thema. Wenn sie gegen, musst du nicht gegen Basel, nicht gegen IB, nicht gegen St. Gallen, nicht gegen die FCZ machen, weil die bringen eh schon neue Zuschauer und dann hast du halt Mannschaften wie Sion, Lausanne und Lugano, die sich würden anbieten für so eine Aktion.
Und ja, als Lugano spielst du immer im vollen Haus, weil alle dann ihre Aktion richtig geil.
Ja.
Ja, gut. Okay, über Campo reden wir ein anderes Mal. Den haben wir noch aufgeschrieben. Aber das finde ich auch ein spannendes Thema. Gehen wir weiter. Und zwar zum Welschland-Derby. Und das war ja eine klare Sache im Voraus. Das starke Servette, das um die europäischen Plätze spielt gegen Lausanne, wo gar nichts reinbringt. Ja, es ist nicht ganz rausgekommen. 4-1 für Lausanne. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe meinen Live-Ticker eingestellt und habe ab und zu mal das Handy ein bisschen rumgerüttelt, weil ich dachte, es ist kaputt.
Aber es ist ja typisch. Es hat genau das Servette gebraucht mit diesen zwei Gesichtern.
Ja.
Sie haben wieder ihr, ich weiß nicht, das eine ist das Sonntagsgesicht und das andere ist das Montagsgesicht, zeigt sehr wahrscheinlich.
Aber, so eine launische Mannschaft mit so viel Potenzial. Und ich finde, das Geilste ist wirklich die erste, die grosse Szene. Ich weiß nicht, ob du weißt, welche das gemeint, die Slapstick-Szene vom Jahr.
Ja.
Wo sie etwa viermal die Möglichkeit hätten, eine hundertprozentige Schüsse, aber sie müssen nochmal einen Schlenker machen und sie wollen den Ball reintragen und reinstreicheln und weiss ich was und am Schluss verlieren sie den Ball. In dem Fall haben sie in dem Fall haben sie noch eine Penalty bekommen, hat man nachher gesehen, aber die Szene ist so typisch Servette gewesen. Sie sind so gut und sie könnten so viel, aber sie sterben in Schönheit.
Und da hat man im vor 2-3 Wochen noch den Schalk verkauft auf Japan. Korea, weiß auch nicht woher. Also einer, der ja die Chancen auch amigs gemacht hat,
ist ja
nicht dumm gewesen. Ja, die anderen haben es dann ein bisschen versagt in dieser Situation. Und eigentlich alle haben versagt von Servette.
Ja,
voll. Da kommt sogar noch ein Penalty über in dieser Situation. Und dann verhaust du aber auch noch.
Genau. Der Rotlein hat ja vergeben. Und dann hast du halt wirklich, also hast du gemerkt, dann ist bei Lausanne etwas passiert. Mit dem hast du Lausanne aufgebaut. Der Cha, wo der Kaib gehabt hat und wenn du mich vorher gefragt hättest, ich hätte gesagt, wenn es dort einen Turnaround gibt von der Stimmung, dann muss es durch den Ciao kommen oder durch den Amdouni. Und die beiden haben dann ja auch den Turnaround massiv eingeleitet. Das 1-0, also Unterstützung von Mahou und wer ist noch gewesen? Keine Ahnung. Aber jedenfalls.
Kurusevic hat auch noch
sein Kurusevic, ganz genau, richtig. Also, das 1-0 Mahou mit einem starken Antritt kann dann nur durch das Feld vom Diallo im Strafraum gestoppt werden. Das heisst, man hat eigentlich die 11 Meter nicht gemacht, der andere, und schenkt dann noch einen. Und am Duni trifft, Jeremy Frick ist zwar noch dran gewesen, aber hätte ihn nicht können halten. Und durch das hat Lausanne 1-0 in Pause und gar nicht mehr gewusst, wie sich das anfühlt, was das ist.
Ja, und das Bittere an der ganzen ist, Geld, auch was Foul gemacht hat, ist der Diallo. Und der hat ja die letzten paar Spiele gefehlt, weil er gesperrt war wegen einer roten Karte. Also, der ist eigentlich nicht gerade so ein Glücklicher momentan. Wirkt auch in seinen anderen Situationen nicht so, habe ich nicht so überzeugend gefunden jetzt. Aber Geld, wenn du irgendwie so eine psychisch nicht ganz bereit bist und so ein paar Fehler passieren, dann merkt man das auch.
Ja, und ich glaube, in dem Spiel ist halt wirklich eben auch so die Reihenfolge von diesen Fehlern beziehungsweise von dem, was für Lausanne nachher gelaufen ist, das hat einfach genau gepasst. Das sind immer genau die richtigen Zeitpunkte gewesen und das ist so eine Symbolik drin gewesen, wo einfach Lausanne hat müssen aufbauen. Dazu ein Mahou, der extrem giftig war, der extrem Dampf gemacht hat. Und dann das 2-0 Ecke Kukuruzovic auf den Kopf von Mamdouni. Dann hat er auch gewusst, heute gelingt mir alles.
Der ist ja, glaube ich, so an die Latte und dann rein, oder? Also,
ja, ja, genau.
Also nicht, das war nicht so klar gewesen, aber der sehr wahrscheinlich wäre er an die Latte im letzten Spiel.
Genau. Und wenn es dir noch nicht gelangt hat, dann machst du nochmal einen Riesenbock als Servet. Theo Walz beim 3-0 unter Druck spielt der Ball in die Mitte und dort steht wer? Mamdouni. Und der trifft zum dritten Mal. 3-0. 4-0 nachher machen wir es schnell. Glischi klärt nicht, sondern verliert den Ball oder Sanchez. Und der spielt ihn und trifft auch noch so aus dem, Spitzenwinkel so. Und ja, dann ist dann das 4-1 auch mehr noch ein bisschen Resultat Makulatur gewesen für den Chaudelin, der einen Rückpass bekommt, in guten Positionen noch trifft.
Quasi auf einen Elfmeterpunkt.
Richtig, ja. Dann hätte er noch einen dürfen.
Der hat auch gesagt, so viel Bein zwischen denen, da hauen jetzt halt einfach rein.
Das macht wie mehr Spass.
Ja.
Ja, Fazit. Servet einfach nicht genug konstant.
Definitiv, ja. Und, also, so ein Spiel darfst du eigentlich nicht verlieren. Aber ja, wenn du so zwei Gesichter hast, und das hat Servet halt einfach in dieser Saison. Wir alle erinnern uns an die Bäs, die sie hatten, mit 5 Spielen hintereinander, wo sie alle verloren haben. Und wenn Servet verliert, verliert es hoch. Das haben wir auch noch irgendwo aufnotiert. Ich glaube, so 6-1 und 6-2 und wie so immer. Und,
stimmt. Ja. Das spricht eigentlich recht gegen ihre Moral. Oder irgendwie, ja, wie willst du das betiteln? Aber das spricht einmal nicht dafür, dass sie irgendwo gross sich wieder können aufrappen oder mit negativ Schlägen umgehen.
Ja.
Ja, und Lausanne kommt plötzlich hinten. Also,
ich würde jetzt noch nicht von einem Chor reden.
Mal abwarten. Nein, natürlich ist es noch zu verfrüht, aber ich meine, man hat nicht das ja auch nicht zutraut. Und vor allem, wenn du ein Spiel brauchst, wo du wieder kannst Vertrauen tanken, dann ist es das gewesen. Ich glaube, da hast du wirklich Spieler gehabt, eben auch ein Kukuruzovic, wo du vorhin gesagt hast, mal, die haben in dem Spiel überhaupt gemerkt, dass sie ja eigentlich Fußball spielen können, was sie in der letzten Runde alles verloren, oder vergessen haben.
Klar, sie haben immer noch... Mamdouni hat unter der Woche bei der Schweiz U21 gespielt und dort schon Goal geschossen. Also genau. Der Junge, der hat einen Lauf. Und auch in der Liga war er die Konstante jetzt in der letzten Zeit.
Das habe ich die Saison mal, die Woche mal gedacht. Sollte Lausanne absteigen, dann wird man wahrscheinlich den für viel Geld können verkaufen.
Ja, definitiv, ja.
Vielleicht muss man ihn auch sonst gehen lassen, Ende Saison mal schauen. Gut, Geld hat ja eigentlich Lausanne schon.
Ja.
Aber gehen wir doch weiter. Wir haben noch ein grosses Spiel auf dem Teller gehabt, oder auf dem Buffet da. Basel gegen Servet. Basel gegen IB. Jetzt bin ich immer noch bei Servet gewesen. Basel gegen IB. 2-2 ist es ausgegangen. Spitzenspiel. Ohne den Spitzenreiter. Aber.
Wie viel Pech kann man haben, wenn man IB heisst in dieser Saison?
Du redest jetzt vom Luschenberger aus.
Ja, das ist ja abartig. Alle so die Spieler, dann hast du wieder einen in der Innenverteidigung, wo man sagt, okay, er ist konstant und dann verletzt. Es ist einfach...
Aber Luschenberger ist jetzt auch schon, er alleine ist schon das dritte Mal, glaube ich, diese Saison verletzt.
Ja. Genau. Es ist ganz, ganz schlimm. Und ja, wie man sagt, man kann auch sagen, es ist das Pech, wo IB jetzt momentan einfach hat, aber ja.
Ja, es hat ja niemand eine Antwort drauf. Also ich meine, es gibt so einfache Antworten wie ja, der Trainer trainiert zu hart, was auch immer, aber sie haben jetzt einen neuen Trainer. Es gibt immer wieder die Leute, die auf die Kunststraße verweisen, aber sie sind ja nicht die Einzigen, die auf die Kunststraße spielen und so eine extreme Verletzungsgefahr siehst du jetzt doch auch nie sonst. Weiß es auch nicht.
Ja, dann einfach momentan irgendwie ein Fluch, wo sie haftet.
Der IB-Fluch.
In der Verteidigung. Weil offensiv spielen sie ja nicht schlecht. Also sie schießen ja ihre Goal, sie machen ihre Dings. Also jetzt da in dem Spiel habe ich das Gefühl gehabt, ist der FC Basel doch motivierter ins Spiel gekommen und dann auch losgelegt. IB hat ihre Qualität da vorne drin, auf die musst du immer aufpassen. Aber ja, es braucht ja auch schöne Goal, gell?
Voll. Also es ist ja grundsätzlich schon ein relativ aggressives Spiel gewesen, habe ich gefunden. Aber dann, wie gesagt, das 1-0, der Fernandes, wo die Flanke vom Lang im Strafraum noch bis zum Chaka abwehren und der zieht einen Strich in die Luft. Sensationell, wunderschönes Goal. SRF hat es noch ausgerechnet, 96 Stundenkilometer.
Aus dem Stand quasi.
Ja. Ja, das war geil. Und natürlich, das ist ja eben auf der Ränge gibt es wenig, wo geiler ist. Also so ein Hammer-Goal und dann noch gegen IB als Basel. Super gewesen. Und IB hat eigentlich wie in der Offensive, finde ich, dann eigentlich nicht gross stattgefunden durch die Standschüsse ab und zu mal ein bisschen, aber nie wirklich jetzt gefährlich geworden für den Lindner. Ja, und ich meine, der Lindner ist auf der Linie gut, also von dem her, die Standschüsse sind immer ein schwierig bei ihm. Also, beziehungsweise für ihn einfach, aber für die Angreifer schwierig. Und so ist man in die Pause gegangen mit einer Führung für Basel. Und
die hätte man dann können erhöhen können, oder? Nach der Pause. Ja, man hätte sie erhöhen. Man hätte sogar müssen, finde ich. Man müssen erhöhen.
Ja, also Esposito mit dem Pfostenschuss aus der Distanz. Genau. Und eben Basel war klar stärker gewesen. Und ja, interessanterweise ist aber dann dort eigentlich das 1-1 gekommen. Haben wir das nicht beim letzten Spiel Basel gegen IB schon gehabt? Dass immer dann Goal gefallen sind für die andere Mannschaft, wenn die eine Mannschaft zurückkehrt, jetzt kommt mir irgendwie recht bekannt.
Ja, klar, gerade das Déjà-vu, ja. Doch.
Ja, ja das 1-1 dann, der Elia, der den Ball zurückspielt auf den freistehenden Fernandes und dem sein Ball wird vom Börcher noch abgelenkt und wird richtig so unhaltbar bitter. Für den Lindner, ja.
So bitter, ja. Also doch kann der Goalie gar nicht mehr machen und der Börcher eigentlich auch nicht wahnsinnig fehlen. Das ist einfach Pech.
Aber weißt du, was ich jetzt gerade gedacht? Das ist so eine Bestätigung, ich habe das mal gesagt, was mich im Stadion fest nervt. Und etwas, was mich nervt, habe ich dir gesagt, sind die Fans, die auf der Tribüne kaum hat irgendein Spieler den Ball über der Mittellinie rüft, Schieß, Schieß! Weil ja meistens, ja, hast du noch 100 Beine im Spiel. Das ist jetzt der Beweis gewesen, dass sie eben doch recht haben. Dass eben manchmal musst du einfach drauf hämmern und einfach hoffen. Und das hat in dem Moment jetzt funktioniert.
Vielleicht müssten wir einfach zielspezifisch rufen und sagen, triff.
Ja, das kann sein.
Anstatt Schieß, weil, ja, also 80% von anderen Schüssen gehen irgendwo her.
Das ist schon wahr. Der nicht, der ist ins Goal gegangen. Irgendwie. Und dann hat IB gemerkt, dass ich, hat IB angefangen, dass ich glaube, dass sie gemerkt, sie sind stärker geworden, offensiv. Es ist, ich habe das Gefühl gehabt, es ist eine ganz andere Körperhaltung gewesen gerade. Und ja, irgendwo so, IB ist in einem Loch innen gewesen und wenn du dann halt so ein schönes Goal auch gegen Basel in Basel machst und merkst, hey, wir können etwas, ja, dann setzt das halt Kräfte frei und wie wir es vorhin gesagt haben, dann schießt aber wieder Basel ein Goal. 2-1, wunderbarer Freistoß durch Esposito.
Also da kann man nicht schöner schießen. Ich glaube, ja. Da ist so gezielt dort reingegangen.
Es gibt viel zu wenig Spieler in der Schweiz, die wirklich schöne Standards können. Also er hat jetzt auch länger kein Goal mehr so geschossen, aber das war so grämig gewesen.
Ja. Schön aufstehen und applaudieren. Und.
Sehr ein Applaus. Sehr gut. Ja, und nachher ist dann aber wieder das 2-2 passiert. Kanga, wo mit der grossen Kanga-Show kommt von Mambimbi den Ball über, irgendwo am Mittelfeld und zieht durch, bezwingt sie erst frei und nachher dann noch der Lindner. Aber der war wirklich unstoppable gewesen in dem Moment. Und dann denkst du eben auch so, das ist so Sprintqualitäten im Sinne von Langstrecke ging nicht, sondern es muss einfach da mal ein genialer Moment und dort ein genialer Moment, aber einfach einmal konstant 90 Minuten durch so stark spielen. Das ist das, wo IB abgeht, die Saison.
Genau. Aber sie haben ihre Qualität definitiv in der Offensive. Also eben, du hast einen Gamalö, der noch verletzt, halb verletzt ist, ein Kanga, der kannst einwechseln. Also da ist schon eine Power rum und die kommen alle und Mambimbi hat momentan einen riesen. Also es ist schon irgendwie, es ist ja da. Also sie zeigen es ja auch in gewissen Situationen, dass sie es können, dass sie offensiv. Defensiv ist einfach passiert zu viele Fehler und zu viele Unstimmigkeiten. Und
ja, ich glaube, wir werden es nächste Saison sehen, wenn wir dann sehen, ist es jetzt einfach eine korrekte Saison gewesen oder stimmt wirklich etwas bei IB tiefgründig nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass sie plötzlich nächstes Jahr wieder davonziehen, irgendwo vor. Keine Ahnung. Aber
ausser, worst case, sie beenden die Saison auf dem Platz 4 oder schlechter und dann fehlt dann plötzlich das europäische Geld.
Ja, und Spieler, die gerne europäisch würden spielen, ja.
Ja, dort müssen sie jetzt auch aufpassen momentan. Weil eben, hinten dran ist Lugano, wo sie jetzt überholt haben. St. Gallen kommt auch noch. Wenn die so weiterspielen, dann wird es auch dort noch eng. Und ja.
IB ist nervös. Oder wird vielleicht nervös. Aber eben, eigentlich Klasse hätten sie ja. Sie haben am Schluss wenn man nicht unterschlägt, ist es dann auch ein bisschen spannend geworden. Noch Chancen auf beiden Seiten, aber der Lindner von Balmos und beim Sibachu eine Latte. Die Latte haben dann noch können das Resultat so in die Kabine bringen, 2-2. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Also schlussendlich glaube ich für IB tragischer als für Basel. Weil Basel muss einfach zweit bleiben. Ich glaube, die Aufholjagd auf Zürich, die haben es mittlerweile auch aufgegeben.
Also geil für den FCZ, das Resultat.
Auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Das ist wieder das, oder? Der FCZ spielt noch unentschieden. Und selbst das bringt dann nachher noch irgendeine positive Dings. Ja, also du hast es vorher angesprochen, eben, wir sollen jetzt zum Beispiel Lausanne noch nicht früh loben, aber das Ganze wächst so ein bisschen zusammen. Eben, Zürich ist weg, aber sonst kommt die Spannung so ein bisschen langsam wieder ein bisschen zurück. Gerade wenn man so ein bisschen von Momentum-Sachen redet, eben, dass Lausanne jetzt plötzlich merkt, aha, wir können auch spielen. Luzern und GC beide nur ein Unentschieden, ob vorher daran verliert Sion, wo auch noch irgendwo eine Schlagdistanz ist. Und dann haben wir eben dort um IB, Lugano, St. Gallen ein spannendes Rennen. Ja, also ich finde, die Liga ist unglaublich spannend.
Also da sollen wir doch den Modus einfach so lassen.
Ja, lassen wir es doch. Ich habe vorhin gesagt, es gibt nichts Schlimmes im Leben als Veränderung.
Genau.
Aber schauen wir doch noch schnell voraus. Oder willst du noch schnell etwas zu dieser Spielrunde sagen?
Nein, ich glaube, du hast alles gesagt. Und man muss sagen...
Ich habe viel geredet heute, sorry. Das nächste Mal wieder ruhiger. Aber ich bin das letzte Mal nicht da gewesen, ich musste ein bisschen mehr reden. Schauen wir doch mal ein bisschen voraus, was wir denn da noch so haben. Wir geben unsere Prediction ab. Das ist ja so der todsichere Tipp. Darum, seit wir das machen, sind alle unsere Zuhörer reich, weil sie dann immer so tippen und wir die hundertprozentigen Tipps abgeben. IB gegen Lausanne. Ich mag mich erinnern, dass wir das Spiel schon mal getippt haben und gesagt haben, da hat Lausanne keine Chance. Hat Lausanne gewonnen oder unentschieden gespielt? Ich weiß es nicht mehr.
Das war unentschieden gewesen.
Unentschieden war es, ja. Gell? Aber das hat uns komplett auf den falschen Fuß erwischt. Jetzt kommt IB aus einem Unentschieden raus, Lausanne aus einem riesen Sieg.
Was aber eben der Sieg war gegen Servet gewesen. Und IB hat gegen den FCB gespielt, so unentschieden. Ich tippe schon auf ein 2-1 für IB.
Ja, aber auch schon sicherer gewesen. Also ist jetzt ein vorsichtiger Tipp.
Ja, natürlich.
Komm, ich bin ganz brutal. Ich gebe es 2-2. Muss man eigentlich auch mal ein bisschen gegen Mainstream. Dann haben wir, das ist spannend, GC gegen Luzern. Das heisst, GC, der Gjagdi, Luzern, der Jäger.
6-Punkte-Spiel, wie man so schön sagt.
Mhm. Wenn Luzern das hätte gewinnen, dann wären es nachher noch 2 Punkte und dann ist das Rennen definitiv offen dort.
Also wenn man sich die letzten Spiele anschaut, dann schießt Luzern 2 Goal, weil das machen sie eigentlich immer. Mhm. Und eben sind 2 Goal länger für einen Sieg oder nicht? Ich bin, ja, schon ein bisschen launisch. 2-2.
Also 2, ich tippe es 1-2. Also ich glaube, Luzern wird das Spiel gewinnen. Weil wahrscheinlich auch halb Luzern auf Zürich wird fahren. Aber ja, ich glaube, das könnte die Meisterschaft gegen unten nochmal so richtig spannend machen. Dann haben wir das nächste Spiel, Servet gegen Zürich. Es ist so schwierig, Servet zu tippen, wirklich. Und Zürich, wie gesagt, ist nicht mehr so, dass du einfach kannst sagen, die gewinnen einen Weg.
1-1.
Okay. Ich gebe da ein, obwohl ich es jetzt vorher so ein bisschen spannend eingeleitet habe, ich mache es 0-2. Dann haben wir St. Gallen gegen Basel. Oh, geil. St. Gallen gegen Basel.
Ja, ich glaube von noch nicht, dass der Elan gebrochen wird.
Für St. Gallen?
Ja, das gibt es 3-2 für St. Gallen.
Ich sage sogar ein 3-1. Ich glaube, der St. Gallen-Train, der rollt mit Volldampf.
Das ist in St. Gallen, oder?
Genau. Und das ist in St. Gallen eben schon noch, auch noch ein Punkt. Schon noch entscheidend. Dann haben wir noch als letztes Spiel, mein Lieblingsspiel, Lugano gegen Sion.
Muss jetzt wieder die rote Karte tippen.
Ja, also das ist aber wirklich ein Spiel, wenn wir Glück haben, wird es aggressiv und sonst ist es einfach nur langweilig. Nein, wir sind das letzte Mal, glaube ich, auch überrascht worden. Letztes Mal ist es, glaube ich, überraschend.
Lugano hat, glaube ich, 3-0 gewonnen, oder? Letztes Mal.
Ja, genau.
Und ja, sie werden auch das mal wieder gewinnen. 2-0.
Also noch für Lugano, sagst du, ich sehe es nicht so klar. Ich glaube, Sion hat schon einen hohen schlechten Lauf. Schauen wir mal schnell. Die haben jetzt 4 Spiele nicht mehr gewonnen, 3 verloren. Nur gegen Lausanne gewonnen. Ja, nein, dann muss eigentlich Lugano machen. Dann sagen wir, es ist ja auch noch daheim. Dann wird es ein 13-0. Das sind jetzt gleich Tippen wie du. Ja, so wird es rauskommen. Genau so und nicht anders.
Ja, das sehe ich auch so. Also natürlich so, wie ich tippt habe, nicht so, wie du tippt hast.
Ja, schauen wir dann. Ja gut, Fabio. Was meinst du? Du gehst ins Bett, du bist müde. Für mich gibt es noch ein Bier, ein Schlummi.
Mach du das, wenn es dir gut tut.
Es tut mir immer gut. Ich wünsche dir eine gute Woche und allen draußen auch, die zugelassen haben.
Ja, und falls ihr irgendwie noch andere Vorschläge habt zum Modus, falls ihr eine hure geile Idee habt oder so, schickt die der Schweizer Fußballliga. Ich finde mir doch noch irgendwo etwas, wo beides hat. Wäre geil.
Sportlichkeit und finanzielle Absicherung, ja, das wäre schon mal geil. Das ist gesucht. Also, geniale Vorschläge bitte an uns oder an die Fußballliga, weil sonst bringen wir sie, weil wir werden ja eh auch gelassen von denen. Genau. Das ist ja am Anfang der Sendung gesagt, dass wir da sagen, das passiert. Gut, Fabio. Schön war es. Hat mich sehr gefreut. Es war mir eine Ehre und eine Freude gewesen. Und danke vielmals all denen dort draussen in diesem schönen Land, die zulassen. Auch ein paar, die international zulassen, haben wir jetzt das letzte Mal gesehen. Wobei das wahrscheinlich einfach, sagt man, einfach der Surfer, der irgendwie so drüber läuft. Falls nicht, schreibt uns. Falls ihr uns irgendwo aus Australien zulässt oder so und nichts Besseres wissen als über den Schweizer Fußball, irgendwie anderthalb Stunden voll labern zu lassen, wäre interessant. Gut, wer noch nicht, ja genau, was gibt es abschließend noch zu sagen, wer es noch nicht gelost hat, noch das Interview mit dem Folletti hören, sehr, sehr gut gewesen und sonst eine gute Woche und habt euch Sorge, wir hören uns.
Ja. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.